Ihr hört Hunting Down Comics Ausgabe 66.
Reloaded, loaded, loaded.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics, dem Podcast über Comics und so. Es gibt nur einen, das sind wir, Hunting Down Comics.
Grüße gehen raus an Benny Goodman, der diese geniale Idee mit dem Echo hatte. Ich hoffe, das ist ganz nach deinem Geschmack. Ich hätte es gerne cooler gemacht, aber wir haben jetzt gerade hier immer so ein paar, ich sag mal, Aufnahmeprobleme und ja, sonst hätte ich das hier schön.
Helge hat ja Geld in den Ring geworfen für einen neuen Rechner und schon geht nichts mehr. Geht alles im Bach runter.
Ja.
Ich nicht. Das ist halt doof, Mist. Ne? Never change a running system. So, wie heißt das immer so schön? Weil das.
Ja, never change a winning team auch, ne? Ja. So, wir haben Hunting Down Comics, wir haben alles gehabt. Und dann, was machen wir? Wir machen Comic Review. Genau, und sie mussten auch wieder zurück. Und genauso müssen wir jetzt hier auch wieder zurück. Zu der alten Version des Aufnahmeprogramms, zu dem alten Computer. Ja, egal. Kennt ihr bestimmt auch alle Software-Installationsprobleme.
Ohne.
Da fällt mir irgendwie ein, bei uns im Studium sozusagen. Da hatten wir irgendwie, da haben wir so eine Fahrten manchmal zusammen gemacht. So. Und da hatte irgendein Mädel hatte so eine Jolie oder irgendwie oder so eine InTouch oder irgendwas geholt, ne?
Ach so, da ging es halt darum, so Jolie oder so. Nee.
Die hieß Jolie oder InTouch, genau. Nee, die hat so irgendeine Zeitschrift geholt, hat so eine Frau, so eine Mädelszeitung halt irgendwie, wo so Klatsch und Tratsch und wo so coole Sachen über Männer lernen kannst. Und da war eine von den Sachen war so, das hassen wir an Männern oder so. Und dann war es so Gespräche über Software-Installationsprobleme. Und das war dann so auf dieser Reise so voll der Running-Gag. So. Ja, aber jetzt gerade gar kein Gag, sondern richtig nervig. Wir sind völlig motiviert gestartet und jetzt, ich könnte kotzen. Nee, Quatsch. Ich habe trotzdem Bock. Und vor allem, ja genau, stimmt, die ganzen Kids, die zuhören. Vor allem, also diesmal nur ein Comic, ja, habe ich.
War das jemals anders bei dir? Ich meine.
Nee, bei der ersten Ausgabe hatte ich es geschafft. Aber ich habe noch etwas anderes mitgebracht. Pass auf, ich schicke dir das mal mit Live-Reaktion.
Musst Pizza. Du dir angucken. Nee, das ist ein Rezept. Das ist das Rezept, was ich hier bei dir geparkt hatte.
Genau, ich stelle noch ein Rezept vor, was geil. Ich heute Nacht.
Ich habe es noch nicht probiert, ich habe es noch nicht geschafft. Bin ich ja, gespannt.
Hier kam auf einmal so völlig seltsam, hier kam auf einmal so ein Rezept ohne dass ich nach irgendwas gefragt habe oder von wegen hier, das schmeckt lecker oder so. Und habe ich nur gefragt so, und schmeckt gut? Und dann hat Daniel zurückgeschrieben, nee, habe ich bei dir zwischengeparkt. Damit er weiß ich auch nicht.
Damit ich den Link nicht verliere. Ich hatte das auf dem Handy irgendwie. Ne? Dachte mir, scheiße, irgendwo
genau,
muss das
und
jetzt
dann kurz. Dann habe ich hier so einen Link drin gehabt und habe ich gedacht, ach komm, dann koche ich das doch einfach mal. Und genau, ich habe dir gerade das Bild geschickt, habe ich heute gemacht und gegessen. Können wir vielleicht sogar verlinken, mal gucken.
Ja.
Oder das Bild einbinden.
Kommt immer gut. Lass uns erstmal jetzt das erste Comic
irgendwie ein bisschen hier. Sieht zwar aus wie irgendwie, weiß ich nicht.
Aber Pesto sieht ja immer so aus. Ne? So viel als kleiner genau Tipp, so es ist ein
wie aus dem
Pesto.
Okay, achso, und noch eine Sache direkt, genau, weil ich jetzt hier gerade Benny Goodman gesagt hatte, ich weiß nicht, ob es noch jemand interessiert, aber super leckerer Schimmelkäse vegan.
Das kannst du ja mal geil,
schreiben
ja,
oder mal, geil, muss mal, er hat geschrieben, er kennt so, oder hat sowas gefunden. Kannst du ja mal schicken, weil das war ja damals immer ein cooles Rezept, einfach so ganz, ganz schnell so.
Also Gorgonzola-Spaghetti, ne?
Gorgonzola-Nudeln, genau, war so ein cooles, einfaches Rezept. Und hat man nie wieder gemacht. Aber wir wollen nicht gleich wieder mit, also eigentlich war ich ja immer derjenige, der gesagt hat, ey komm, lass mal den veganen Kram hier weg. Aber jetzt, da ich durch dieses Rezept gemacht habe und es ist auch so ein sommerliches Rezept irgendwie.
Sommerlich, ja, los geht's, leicht. Ne? Gut, also ich habe wieder vier Comics rausgesucht und ich habe sie auch diesmal auch chronologisch aufgebaut. Ich habe dir jetzt keine Links geschickt, du musst einfach mal selber googeln, kriegst du hin. Oder
weißt, es ist so laut hier wahrscheinlich wieder.
Wieso denn laut?
Ich bin hier natürlich.
Ich habe nämlich.
Nee, es ist immer so laut hier, meine Tastatur hast du auch letztes Mal
so. Ach so, ja, Gott, dann versuchst du mal leise zu machen. Hättest du ja was drunter legen können, hättest du ja mal hier so ein Stückchen.
Hört keiner, oder?
Das ist die Zwei-Faust-Suchsystem-Variante oder was, wo du immer drauf
Faust, genau. Ah ja, Spectre Inspector. Das ist ja ein cooler Name schon.
Ja, ja,
mal.
Das klingt cool. Und
geiler Name.
Ich hatte, was, das klingt ist, cool, ist, ja, ist, aber ist ja von scheiße. Von Boombox in dem Verlag erschienen. Irgendwie bis kurz vor die Aufnahme dachte ich, war ich in der festen Annahme, das war von Boom Studios. Ich habe auch gar nicht geguckt, ob Boombox zu Boom Studios gehört, weil Boom Studios tatsächlich so ein bisschen ähnlich aussieht, beziehungsweise ob die es da irgendwie umfirmiert haben. Auch wenn ich unwissend bin und ein Hörer da draußen Bescheid weiß, dann soll er einfach mal sein Bestes, seinen Senf dazugeben. Genau, also Spectre.
Ja, das ist ja komisch. Boombox, das ist ja völlig strange dann, wenn das wirklich ein anderer Verlag wäre.
Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich doch noch googeln. Hättest du das nicht einfach mal zwischendurch googeln können und dann hättest du leise gesagt.
Nein, ist aber bei Boom Studios.
Okay, na siehst du, dann war ich doch da.
Also jedenfalls auf der Seite von Boom Studios.
Genau, der Autor oder die Autorin, das Creator-Team ist Bowen McCurdy und Caitlin Musto. Artwork ist bei Bowen McCurdy und Letterer ist Jim Campbell.
Sag mal ganz kurz, kann es vielleicht sein, dass Boombox dann für so Jugendliche eher das Label ist oder so? Könnte das.
Naja, Boom Studios, sein? Ja, aber das Artwork sieht halt tatsächlich auch genauso aus. Also die haben ja so einen Hausstil, würde ich mal sagen, ne? So ein bisschen große Manga-esque Augen, trotzdem europäische Figuren, irgendwie alles süß und niedlich. Und auch hier ist das so, bis am Ende hätte ich das auch so All Ages durchgehen lassen, obwohl das auch am Ende noch All Ages ist.
Aber hier steht auch was von queer, ja? Also ist das auch so ein bisschen wieder divers.
Also weißt du, deine Tastatur geht mir überhaupt nicht auf den Keks, aber deine Maus, das Mausgeklicke, hast du nicht eine mit einem leichten Soft-Touch, die so leicht zurückfedert? Mein Gott, hier geht es klick, klick, klicke, die klick, klick, klick.
Entschuldigung.
Das ist gar nicht die Tastatur gewesen.
Kannst doch alles in der Post nachher rausfiltern.
Genau. Wir haben ja sonst nichts zu tun, wir machen alles in der Post-Production, da machen wir deine Klicks raus. Ich glaube, es hakt. Geil. Jetzt wollte ich gerade bei Boom Studios parallel mal gucken. Hier, Inspector First Look, was du da siehst. Prompt kommt hier Page Not Found. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Das
ich
ist
kann
live.
Mir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bilder angucken.
Na gut, dann bist du, warte mal, dann versuche ich mal nebenbei nochmal ganz kurz das rauszukriegen. Naja, jedenfalls. So, also House Look, würde ich sagen, sieht tatsächlich so aus. Ne? Also es hat so diesen Look von Boom Studios. Ich krieg's natürlich nicht gebacken, hier das nebenbei das Heft auszumachen. Außer Inspector Nummer 4, nützt mir jetzt nicht so viel. Genau, und eigentlich fängt es auch interessant an, so mit einem.
Ja, aber ich überlege gerade ganz kurz, ich glaube, Boom Studios wollten, glaube ich, auch das Comic, was ich da für diese, ich sage jetzt mal, große Marke machen wollte. Die, glaube, die wollten es auch veröffentlichen. Das würde ja bedeuten, dass ich auch den Boom-Look habe, oder was?
Nee, eigentlich nicht. Da bin ich jetzt mal, da würde ich mich dagegen wehren, dass du den Boom-Look hast. Du hast eher irgendeinen anderen Look, aber nicht den Boom-Look. Jetzt gucke ich nochmal, das muss doch hier. Jetzt lädt er natürlich den First Look. Okay, also du siehst im Prinzip das Cover, was du da siehst. Das sind diese Mädels, die vor so einem Haus, viktorianisch anmutendes Haus, wobei das nicht so ganz klar ist. Du siehst gleich eine Taschenlampe, eine Kamera und eine mit so Haaren und eine, die so ein bisschen krumpelig ist. Und das fängt auch mit einem quasi Voice-Over an. Warte mal, sieht man das auf dem Preview? Ja.
Nee, das sind die Sprechblasen alle weg, ne?
Nee, ja. Achso, das stimmt ja. Das sind, nee, doch. Warte mal. Ja, nee, bei dem zweiten ist die Sprechblase wieder da. Also die sind so da. Ne? Und das fängt im Prinzip so an, ne? Die sind dann, du siehst, dass die in Video drehen und irgendwo kommt dann später auch, dass das so ein, wie nennt man das? Videoblog, YouTube-Kanal.
Vlog.
Vlog, ja, irgend sowas in der Richtung. Und es ist insofern genial, weil das sich so langsam aufbaut. Ne? Das ist so eine Gruppe von Teenagern, die da irgendwie total gelangweilt sind. Die haben halt den Kamerajungen, die haben den Host, also der quasi die Moderation macht vor der Kamera. Und die hat so ein bisschen so leichte Allüren und dann sind sie in diesem Spukhaus und sie wollen eigentlich so irgendeinen Geist. Also sie haben erfahren, okay, das sind so eine Art Geisterjäger für Arme, ne? Die wollen da dem Paranormalen auf die Spur kommen und haben, und das erzählen sie auch dann so irgendwann drin, deswegen machen sie das auch wieder, schon mal so ein Video gemacht und da haben sie halt irgend so ein paranormales Phänomen aufgenommen. Und nun ist es aber so, wie es immer ist und irgendwann da sagt sie, pass mal auf hier, das haben wir quasi dieses Phänomen in der Post-Production reingenommen, das gibt's dort gar nicht. Und dann streiten die sich, ne, und dann sind die plötzlich weg und dann rennen die durch dieses Haus und oben ist so ein Glockenturm und dann treffen sie sich. Und dann wird's ein wenig lustig, weil nämlich das eine Mädel quasi wie so ein Black, naja, so ein Blackout hat. Also der wird schwarz vor Augen, whoop, bumm, Astrid, die ist halt, die zoomt aus sozusagen. Und ja, und dann offenbaren sie sich und dann versuchen sie die rauszukriegen, weil die leben alle, also in dem Moment so in so einem Motel. Und dann ist das wie bei, was war denn das, Poltergeist, irgend so einem Horrorfilm, die jedenfalls wollen sie die jetzt wecken, ob sie wieder sich erholt hat und sowas. Und stellen fest, dass das Zimmer total verwüstet ist, so nach wie so eine Rocknacht und das Mädel an der Decke klebt. Ja? Also wirklich okay. Schnappen sie die und wollen los. Und dann ist das. Also in gewisser Weise gibt es ja diese Filme, weißt du, die versuchen aus der Stadt rauszufahren, sie verlassen die Stadt, sehen quasi dieses Schild hier, sie verlassen Town XY,
und dann kommen sie wieder an den
fahren Ort, wieder ne? rein, ja. ne? Und dann sagen sie hier, willkommen in Cape Grace, also heißt die Stadt.
Ja.
Und dann kommt's, und das ist echt ein cooles Buch, auch wenn es das erste ist, was ich vorstelle, dann hat's, also weil ich mag so die, erstens dieses Paranormale, ne, also auch mit dieser Ironie, dieser, ich weiß nicht, ob das jetzt, wie gesagt, ob die Beziehung unter den Charakteren, ich glaube, da irgendeine Bedeutung, also natürlich sind Freunde und es spielt insofern eine besondere Rolle, aber jetzt, ob es da irgendwie noch quer hat, so gesagt, ne, so, und da das ein Schwerpunkt ist, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Aber das Interessante ist, die fahren aus dieser Stadt raus, fahren wieder rein und dann ist diejenige, die da kurz, also der Host der Show, die, wie hieß er nochmal, jetzt habe ich den Namen vergessen, Astrid, habe ich gesagt, glaube ich, ne? Die gucken sie so an und dann plötzlich kommt so, lacht die Dame und hat so spitze Monsterzähne und es stellt sich raus, dass
Zack,
die...
Cliffhanger.
Ja, nee, es geht noch weiter, das ist ja das, dass die von dem Geist, also von dem Dämon besessen ist, also dass es diesmal nicht nur alles gefaked ist, sondern dass es tatsächlich einen Dämon gibt, die aber eigentlich auch nur aus der Stadt raus will, beziehungsweise nicht raus kann, weil sie da irgendwie in so einer Art Bannkreis ist und dann ist hier, ne, dann ist Schluss und das Einzige, was sie noch kriegen, ist das Übliche, wie so bei Rumpelstilzchen, die kann aus diesem Bannkreis nur fliehen, wenn die Mädels und die Jungs oder der Junge und die Mädels ihren Namen finden, also rausbekommen und dann wäre dieser Bann gebrochen und dann ist Schluss. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich habe bei allen anderen hatte ich geguckt, da war ich nämlich enttäuscht, dass es dann nämlich doch noch nicht weiterging, ob, da müsste mittlerweile sogar schon könnte sein, dass es das Buch rausgekommen ist, also das Trade Paperback. Ich hatte da vor einiger Zeit die erste Ausgabe mir zugelegt gehabt, bin aber auch noch nicht weitergelesen. Es hat nämlich noch einen Grund, komme ich gleich dazu, als kleines Intermezzo. Trotzdem Daumen hoch, unbedingt mal reingucken, wer so auf paranormale Geschichten steht, der ist mit diesem Heft Spectre Inspector von Boombox bestens bedient. Und das hat auch, weiß gar nicht, hat ein bisschen Überlänge. Hat sogar so nicht Doppel-Size-Issue, da komme ich später noch dazu. Gibt es eins, hat aber einen anderen Grund, dass es ein bisschen länger ist.
Das ist ja oft bei so Erstnummern, ne? Erstausgaben.
Ja, naja, nicht bei allen, aber es könnte sein, dass es bei Boom Studios. Mhm. Also du hast jedenfalls wirklich eine gute Portion bekommen. Ne? Es gab auch irgendwo einen Punkt, es könnte sein, dass das wirklich marketingtechnisch so gemacht worden ist. Innerhalb des Heftes so ein Cut, wo hätte man auch. Heft beenden lassen können, aber die haben es halt nur ein Stückchen weitergemacht, da hätte man diesen paranormalen Aspekt noch nicht gehabt. Vielleicht haben sie einfach drei Hefte zusammengenommen, weil es dann eben griffiger ist im Sinne von den Kunden fesselt und fasziniert.
Ja.
Also wie gesagt,
mir hook direkt.
Artwork, cool. Wie du schon sagtest, ist so ein bisschen einfacher Manga-est, Comic-haft.
Ja, das sieht so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, sowas wie Samstagmorgen-Serie oder so ein bisschen, vielleicht sowas wie, also Scooby-Doo ist jetzt übertrieben, nicht ganz so cartoonig oder so, aber naja, irgendwie halt, schon modern, so Archie-Comics, so
ja, genau.
Sowas in der Art, ne?
Aber trotzdem
ist schon gut. Ist schon ganz cool. Also mir fallen ein paar Sachen ein. Also erstmal das mit diesen, dass die so da Geister aufnehmen wollen und so, ne? Wir haben ja irgendwie bei dieser Comic-Serie, die ich damals mal gemacht habe, Alisic, da haben wir ja auch so eine, also da gibt es ja auch Geister und da nehmen die ja auch mit dem Handy halt auf, wie es da irgendwie, also wie die so rumspuken und so, und dann laden die das bei YouTube hoch. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf überhaupt gekommen bin oder ob da Hubertus drauf gekommen ist oder irgendwer. Oder vielleicht auch über irgendwelche Cover, die ich gemacht habe. Aber wusstest du, dass es wirklich so eine Internetseiten gibt, wo so du 24 Stunden lang Webcams dir angucken kannst von so Geisterschlössern und so? Und dann werden da immer diese Screenshots gesammelt. Da kannst du dann Screenshots auch machen und die werden dann gesammelt von Leuten, die halt da seltsame Sachen gesehen haben. Und dann Das wirklich ist sehr faszinierend, das ist wahrscheinlich halt auch völliger Quatsch und so, ne? Sind wahrscheinlich irgendwelche, weiß ich, was auch immer. Nee, stimmt, es stimmt natürlich alles. Nee, aber ich fand es total faszinierend und du kannst dir dann eigentlich auch sicher sein, dass halt wahrscheinlich, weil einer das ja gar nicht schaffen kann, da 24 Stunden immer drauf zu gucken, aber irgendwelche Leute sind dann immer online, die dann ab und zu mal einen Screenshot machen. Also ist mir gerade noch eingefallen, dann noch diese Sache mit dem, dass die aus der Stadt rausfahren und dann wieder reinfahren und so. Das hatte ich dir auch mal erzählt, als wir so ein bisschen über Computerspiele gesprochen hatten und ich da über dieses Blair Witch-Spiel gequatscht habe. Und da war das halt auch so, das fand ich halt auch so genial. Wenn du das halt selber spielst, ist es halt noch viel abgefahrener, dass du halt immer denkst, so, jetzt muss ich hier irgendwie wegkommen von diesem Ort und irgendwie in eine völlig andere Richtung reindriftest und irgendwann so, das kenne ich doch irgendwoher und du denkst so, ist das jetzt, haben die jetzt einfach hier die Assets nochmal benutzt und dann, hier steht genau das gleiche Auto, bin ich im Kreis gelaufen und dann, also so völlig seltsam, weil du, weißt du, bei sowas wie im Comic oder so, da, wie soll ich sagen, da ist das ja alles gestaged, da ist es ja alles, da macht ja irgendjemand die Regie. Aber wenn du halt selber diese Erfahrung selber machst, das ist halt noch viel abgefahren. Das ist halt wirklich wie, wenn du durch einen Wald läufst oder so und dann so, also halt dich wirklich so verläufst, dass du wieder am gleichen Ort ankommst. Da denkst du ja erstmal nicht, dass das, also denkst du ja erstmal, du hast den Fehler gemacht.
Ja.
Genau, also ich bin da bei dem Spiel, war es wirklich so, das war so abgefahren, diese Erfahrung, weil du halt die ersten 2-3 Mal habe ich halt wirklich gedacht, Mann, bin ich bescheuert, Mist. Nochmal? Wie blöd bin ich denn eigentlich? Und dann erst so, ach krass, okay, so ist das hier gemacht. Also es war schon ganz cool. Und noch die letzte Sache, ich finde diese Einleitung finde ich irgendwie echt voll cool mit dem Geisterschloss und mit Videokamera dann als Team dahin ziehen. Und da hatte ich ja auch drüber gesprochen, über dass ich ja eigentlich eher nicht so eine gruseligen Computerspiele spielen kann. Und Resident Evil 7 ist halt genau das, dass da so zwei Leute so auch so ein Spukschloss filmen wollen und dann und dann fehlt auf einmal der eine und dann so, ey, verarsch mich nicht und bla und das ist einfach so, also diese Grundprämisse ist einfach immer noch so gruselig, finde ich, oder auch so cool irgendwie, dass du halt, weißt du, du sagst ja damit sozusagen irgendwie auch, also entweder die denken, das ist Quatsch, hast du ja auch so ein bisschen angedeutet, machen wir in der Post oder so ähnlich, ne? Oder halt so, wer Lust, also ist ja wie so eine Mutprobe oder irgendwie so. Und das bringt es irgendwie auf so eine komische Metaebene, weißt du? Wenn du jetzt einfach sagen würdest, die übernachten halt in einem Schloss und da spukt es, ist halt was ganz anderes, als wenn die da hingehen, um Geister zu finden und dann wirklich was passiert. Das ist irgendwie so, also das ist ja so, weißt du, als wenn die, ja, jetzt zeigen wir denen mal, was das alles für eine Idioten sind und machen das hier mit der Kamera und haben auch eigentlich gar keine Angst am Anfang.
Nee, das ist ja das genial, dieses Team, ne? Das sind, genau. Glaube, waren zwei Geschwister, wie gesagt, der Kameramann und so eine, die alles in Frage stellt, also alles so eine Skeptische und wie gesagt, weil sie halt dieses Video vorher schon mal gemacht haben, gehen die wieder hin und du denkst halt, ja, da passiert halt auch nichts, weißt, da kommt das Haus und alles totlangweilig und dann offenbart die eine, ja, pass auf, hier, dem anderen war auch das nicht so 100% korrekt, das war halt dann im Nachhinein reingemacht oder während des Drehs halt irgendwie inszeniert. Und du denkst, ja, sind langweilig und du denkst, es ist so ein Drama mit den Kids als solches, weißt du, die dann irgendwie daran zu rütteln oder was auch immer. Also, aber und dann macht's halt diesen Twist so ab dem Punkt innerhalb des Heftes, wo du normalerweise denkst, jetzt, ja, hier hätte auch Schluss sein können erstmal, dann wäre es aber zu langweilig gewesen, weil dann wäre die halt, weiß ich, ohnmächtig geworden und dann wäre Schluss gewesen, aber und dann klebt sie an der Decke da, was schon mal komisch ist, das kann aber auch, wie gesagt, immer noch anderes haben und am Ende dann dieser Dämon, der dann spricht, das haben sie auch dann grafisch so gemacht wie bei Lock and Key, weißt du, wo dann so eine schwarze Sprechblase ist, so mit so ein bisschen wackeligen Outlines, dass du weißt, okay, jetzt ist da der Böse, ne, an der Macht. Also ich finde es cool, also wie gesagt, das hat, lasst euch von Boom Studios, jetzt in Anführungszeichen, nicht abstrecken, das hat nichts mit kindlichen kleinen Heftchen zu tun, also das ist ja nicht alles, was Boom Studios haben, die haben ja ganz viele gute Serien, aber es hat mich dann positiv überrascht und hat halt Spaß gemacht, auch wenn es halt wiederkehrende, bekannte Elemente sind, aber das stört in dem Fall überhaupt nicht, aber das ist vielleicht ein guter Übergang zu meinem nächsten Comic, machen wir das gleich mal so.
Ja, also nur ganz kurz noch, dass genau, wenn ihr sehr, sehr mutig seid, halt Resident Evil ist wahrscheinlich so ähnlich, bloß halt so, also das sieht jetzt nicht so richtig mega horrormäßig aus, aber dieses Resident Evil, das ist so schlimm, ich habe das halt, hatte ich ja glaube ich hier schon mal erzählt, dass ich das wirklich nur so spielen konnte, indem ich mir vorher immer einen angeguckt habe, der das spielt, um schon zu wissen, wo es gruselig wird, um das dann selber nochmal schnell nachzuspielen, weil ich das anders nicht ausgehalten habe. Ja, gut, kommen wir gleich zum nächsten, genau.
Machen wir das nächste, und das ist Serial. Das ist von einem alten Bekannten, deswegen ist es Also normalerweise wäre derjenige, der das gemacht hat, bei mir immer Position 1. Dachte mir, das ist aber unfair, weil Terry Moore da halt so einen Bonus hat, der permanent bedient wird. Und Serial ist halt tatsächlich wie der Serienmörder. Und wenn ihr euch das Cover anguckt, das ist so eine Mischung aus, keine Ahnung. Also ich irgend so ein Slaughter-Horrorfilm, Splatter-Film und dann hier It, also der
Clown. Welcher Verlag?
Das ist Abstract Studios. Der veröffentlicht doch alles nur in seinem eigenen Universum. Und das siehst du aber auch, der hat auch auf der Homepage diverse Sachen, also das findest du. Genau. Und der hat halt, also Terry Moore macht das halt insofern großartig, wie gesagt, auf dem Cover, ne, viel Blut, Tod und Elend zu sehen und irgend so ein kleines Mädchen.
Und natürlich mit dieser Schreibmaschinenschrift, ne, ist ja auch
genau,
Klassiker.
Der aus so einem kleinen Tetrapack, so ein Sunkiss, wie heißt die Dinger da? Ja, Orangensaft, kennt jeder von euch.
Sowas, ja.
Genau. Und die Sonne. Das Artwork von ihm ist halt immer geinkt, getuscht, also irgendwie so sehr, auf der einen Seite jetzt, man würde mal sagen, nicht unbedingt jetzt das ganz, ganz Tolle, aber es ist halt konstant durch alle seine Werke und ich liebe es einfach, weil du siehst halt irgendwie, der macht das alles noch sehr, sehr händisch, ne? Und es geht halt los, du hast, also Text ist vollkommen egal, so auf einem Cliff steht ein Auto und denkst, das ist schon entweder, es wird gerade eine Leiche entsorgt oder es ist halt dieses klassische amerikanische Klischee, wo dann die alle Highschool-Teenies hinfahren und
zum Knutschen,
zum genau. Fummeln. Genau, und hier ist es aber so, dass es eben, das siehst du dann auch dann unmittelbar auf der zweiten Seite, das ist so ein, das Mädchen, unschuldig, ne, so ein Kleid, heult, also zurückhaltend, schüchtern und der Typ daneben ist halt der, ihr Boss aus dem Supermarkt, hat schon ein bisschen einen Bauch, hat so einen Oberlippenschneuzer, also hat schon so einen Widerling per se und der will sie halt vernaschen. Und dann sagt sie aber, ich glaube, die war noch minderjährig, zumindest in den USA, und sagt hier, du hab dich mal nicht so, das sage ich sonst deiner, Mutter, und dann beschwert sie sich, ja, dann werde ich hier dich wegen Vergewaltigung und tralala und Verführung Minderjähriger anzeigen. Und dann kommt es zu einem Streit und sie tritt ihm dann in dem Handgemenge halt voll in die Eier und er rutscht quasi so über das Cliff hinaus und kann sich nur noch gerade so am Cliff festhalten. Und man denkt sich, ach ja, vielleicht ruft sie doch das jemanden um Hilfe oder holt ihn wieder hoch. Und dann ändert sich aber dieser Gesichtsausdruck von ihr. Wenn du am Anfang siehst, du sieht die halt wirklich so wie so ein Teenager aus, so ganz, naja, unschuldig. Und dann wird das Gesicht mit einem Mal, das ist echt extrem gut gemacht, deswegen mag ich sein Artwork so, von unschuldig zu, denkst du, oh, es ist eine junge Frau, femme fatale, also hat so eine böse erotischen Ausstrahlung und sie guckt einfach nur ganz kühl zu, wie er quasi sich nicht mehr halten kann und dann da runterfällt und das war's. Und dann fängt sie an, das Auto zu putzen, also alle DNA quasi zu beseitigen und läuft dann nach Hause, nur um, was man nicht erwartet hätte. Und deswegen ist das vielleicht ein kleiner Spoiler, aber wie gesagt, es ist ja ongoing, also zumindest wird es mehrere Hefte geben, läuft quasi nach Hause und du denkst, sie ist total zerbrochen und will sich irgendwie jetzt da auch das Leben nehmen oder heult rum oder sowas und findet aber dann hinter einem Baum ihr Motorrad, das sie da abgestellt hat. Also war das alles irgendwie in gewisser Weise schon inszeniert und fährt halt mit so einer, keine Ahnung, dicken BMW nach Hause und sie nimmt eine Perücke ab und vernichtet ihre Kleidung und du siehst dann ein Mädchen, das zum Vorschein kommt, das mit einem Auge, das sieht wie entstellt aus und sie macht dann auch so ein, kennst du den Joker, der so ein Grinsen macht, ne, vorm Spiegel so ein Grinsen irgendwie und es ist einfach wirklich extrem böse und sie kommt dann zurück und da kommt so ein bisschen so ein Scotty Young Moment auf, denn sie lebt, also sie hat so eine Garage gemietet, wo sie halt sich umgezogen hat, wo ihr Motorrad steht und kommt dann zurück in so einen Bus, so einen VW-Bus und da ist ein kleineres Mädchen, also auch wieder aus diesem Terry Moore Universum, die etwas kleinere und sie haben einen, ja, die nimmt einen Auftrag an, ne? Die träumt auch von Clowns und diese dann aber alle abmassakert, also so blutrünstig niedermetzelt. Und die ist dann aber letztlich dann doch nicht so klein. Und es stellt sich heraus, die ist so ein Private Investigator, also irgend so ein Ermittler irgendwie, die aber in einem Bus lebt. Also das ist ganz surreal, eine ganz unterschiedliche Genre-Mix, wo du denn auch, du bist irgendwie immer auf den Zehenspitzen und willst wissen, in welche Richtung das jetzt weitergeht, in welche Richtung sich das entwickelt, weil Terry Moore es halt schafft, das den Leser so in die Irre zu führen. Wie gesagt, am Anfang das unschuldige Mädchen, das vergewaltigt werden soll, dann die Kleine, die da im Bus liegt, wo du denkst, ach, das ist ein süßes Mädchen, auch wenn die jetzt davon träumt, wie sie hier irgendwelche Clowns abmetzelt. Aber, und dann ist die halt eine Ermittlerin oder zumindest ermittelt die dann und kriegt, wird bei einem Mordfall gerufen. Ich finde das, also es ist großartig gemacht. Also der hat einfach ein Gespür dafür, cool. Geschichten zu timen, zu erzählen. Ich finde die ganz, ganz großartig. Also von mir Daumen hoch, Terry Moore ist sowieso eigentlich immer, es gibt kaum einen Terry Moore, den ich immer nur, den ich nicht mag. Ich glaube, ich habe mittlerweile fast wirklich alles gelesen immer. Bin da mal
das heißt, so normalerweise dabei. Hättest du jetzt vielleicht sogar wirklich gesagt, das ist das Beste, ja?
Das wäre mein Bestes, also, ja. Genau. Ja, also weil, okay. Also das wäre mein Bestes gewesen nach dem üblichen Strickmuster, aber ich habe noch ein paar andere, die auch sehr, sehr gut sind und es wäre unfair, jetzt das eine vorzuziehen, weil die anderen waren auch sehr, sehr gut. Also heute ist wirklich das Niveau sehr, sehr hoch und es sind ein paar Kandidaten dabei, die ich definitiv auch weiterlesen werde. Guter Stichpunkt, machen wir mal ganz
das
kurz.
Das sagst du immer.
Nee, mach mal ganz kurz einen Exkurs. Ich habe nämlich von, ich habe da beim letzten oder vorletzten Podcast, weiß ich nicht genau, habe ich Nuclear Family und Dead Dogs Bite vorgestellt und da sind mittlerweile, ich glaube, jeweils 4 Hefte rausgekommen, habe jetzt dort jeweils auf den aktuellen Stand gelesen. Dead Dogs Bite hat so eine Ästhetik, die ist genial. Also da gefällt mir wirklich, dass die Konzeption des Buches, die erzählte Geschichte, wobei ich sagen muss, beim vierten Heft bin ich etwas, ich habe noch nicht geguckt online, etwas ratlos, ob da noch was kommt oder ob die Geschichte aberzählt ist, aber da wird so ein Mystery-Faden gesponnen mit coolen Ansichten, also Artwork-Darstellungen. Einfach grandios. Und bei Nuclear Family, das war ja das.
Also, du hast weitergelesen.
Ja, ja. Ich habe, wie gesagt, bei diesen beiden Geschichten 4 Hefte gelesen. Und bei Nuclear Family ist es so genial. Da hast du das erste Heft und du denkst, wie bei Terry Moore, das geht in die eine Richtung und dann kommt da ein Twist rein. Ich glaube, beim ersten Heft war das, wo dann die Familie, da war halt eine Atombombe, die sind in ihrem privaten Shelter-Bunker und dann wollen die raus und dann kam, glaube ich, die Armee an und wollten die verhaften und man dachte, es war ja so in Zeiten des Kalten Krieges, dass die sind irgendwelche Spione oder Russen oder irgendwas. Und in dieser Serie, deswegen dringend empfohlen, wer die noch nicht angefangen hat, ist wirklich in jedem Heft so ein kleiner Plot-Twist drin. Erstens, der mein Sweet Spot jedes Mal trifft und einfach genial gemacht. Ich will nicht zu viel verraten, weil diese
sag mal ganz kurz, du redest jetzt aber nicht mehr über Dead Dogs bei.
Nee, das ist dann Nuclear Family schon. Das ist Nuclear Family. Nuclear Family, diese, okay. Diese beiden Tipps am Rande, weil die einfach so großartig sind. Und dann, wenn ihr das nicht in Single-Issue holen wollt, dann wartet, bis das Trade Paperback raus ist. Das ist der gleiche Effekt. Aber ich garantiere euch, wie gesagt, bei dem ersten Dead Dogs Bite optisch ein Meisterwerk und toll erzählt. Und bei Nuclear Family, wie gesagt, wirklich jedes einzelne Heft ein kleiner, neuer Twist, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hätte, der im Nachhinein vielleicht sagt man, hätte man rechnen können, aber das ist cool gemacht, extrem cool gemacht.
Aftershock und Dark Horse.
Genau.
Ja, übrigens, Dark Horse, 35 Jahre schon, ne? Wahnsinn.
Ja, die haben gefeiert jetzt irgendwie, ne? Also
quasi. Genau, und die haben sozusagen, man könnte sagen, passend zum Jubiläum gibt es jetzt auch Dark Horse, nicht nur Dark Horse Comics, sondern auch Dark Horse Games. Ich habe gleich mal Bewerbung abgeschickt sozusagen. Also wobei, ich glaube, da passen wir nicht so rein, weil ich glaube, die sind darauf aus, eigentlich ihre Marken, also sowas wie, die haben ja wirklich sehr, sehr große Marken, sowas wie Hellboy, ne? Das ist natürlich
ja, aber da ein Spiel ein machen wäre schon doof. Also ich würde eher dann wahrscheinlich so dieses Horrorlastige, was sie halt oft haben, das mit reinnehmen, wäre meine.
Ja, nee, aber ich meine jetzt eher so wirklich, dass die halt jetzt nicht, glaube ich, nach neuen Sachen unbedingt suchen, sondern eher Leute suchen, die Sachen für die machen, die halt so von Marken, die halt schon groß sind, weil so richtig fette Sachen. Deswegen passen wir wahrscheinlich da nicht, aber wäre natürlich witzig, wenn man Dark Horse Games irgendwie was rausbringt. Genau, Dead Dogs Bite, ja, weil du da gerade gesagt hast, sieht so genial Zeichenstil. Das müsst ihr euch einfach mal angucken, weil das ist, also man, es ist schon sehr anders. Also es ist jetzt nicht dieses Genial, was ihr vielleicht erwartet. Hatten wir schon mal drüber gesprochen.
Ja, das ist so ein bisschen sehr Twin Peaks-mäßig. Ne? Also du hast so ein Flair, viele, also oft so einen neuen Grid-Panel oder noch mehr sogar manchmal, wo du halt tatsächlich eher so ein Film-Noir, Twin Peaks, keine Ahnung. Wir hatten ja auch fest herausgestellt, dass das auch zumindest eine Anlehnung an irgendeinen Film war. Ne? War das Ladybug oder irgend sowas?
Genau,
aber das hat eine Ästhetik, die mich angesprochen hat. Gut kann sein, guckt euch das, wie gesagt, diese Previews an.
Sieht cool aus, ist aber halt so super, super grafisch. Also ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, also ist jetzt nicht, wenn man an gute Zeichnungen denkt, würde man nicht da ein Bild von unbedingt irgendwo also zeigen. Aber es ist halt irgendwie ästhetisch interessant, so
das
sagen
Gesamtpaket,
wir mal so
mindestens. Genau,
also ist schon sehr cool. Haben wir aber schon mal drüber gesprochen, könnt ihr euch ja nochmal anhören. Eine Sache wollte ich jetzt noch sagen, du bist jetzt so schnell durchgesprungen.
Ja.
Dieses Serial, also wenn ich die so sehe, dieses Cover mit dem Mädel mit so einem Samurai-Schwert, also mit diesem gelben Regenmantel, erinnert es mich natürlich zwangsläufig an Kill Bill so ein bisschen, weil die hat ja auch diesen gelben Sportanzug mit dem Samurai-Schwert, ist aber schon sehr, sehr anders.
Ich hatte
aber
immer hier also die von wie gesagt, It, also Stephen King, wo der Junge da mit dem, oder der Clown, oder schon Cover, ach, keine Ahnung.
Aber zum Beispiel musste ich auch an Hit Girl denken.
Ja.
Irgendwie. Hat es damit so ein bisschen was? Nee. Oder ist also schon
weder,
ganz andere
weder
Richtung,
noch.
Ne?
Ist eine ganz, ganz andere Richtung. Also meiner Ansicht nach. Also ich hätte es damit jetzt auch nicht in
ist ja eher wie Comedy. Also so ein bisschen ist ja sozusagen, war doch Mark Miller, wa?
Genau.
Genau, das ist ja so halt sein Style, so immer so ein bisschen over the top, sehr krass Action und
ja,
so
viel Splatter, viel so. Blut und sowas, aber das war es tatsächlich in dem Fall. In dem Fall nicht.
Ja, den habe ich schon, genau, da hatten wir bloß jetzt gerade beim Cover, man kann es nicht so richtig einschätzen, genau. Ich mal
Ja, mach du mal, Comic du hast ja auch kommen. Was, ne?
Genau. Ich habe was, genau, aber ein bisschen zu spät gepeilt, dass du theoretisch das mehr oder weniger schon mal vorgestellt hattest. Hast du es dir nochmal rausgesucht eigentlich?
Nee, weil du hast mir das ja quasi erst kurz vor Ladenschluss geteilt. Ich habe ja auch noch ein paar Sachen erledigt. Nee, ich habe es noch nicht. Ja. Nicht nochmal.
Ich habe kaum was erledigt, weil ich dieses komische Rezept, da muss ich gleich nochmal erzählen, dann da gekocht habe. Das hat dann doch länger gedauert,
nur 5 Minuten und dann stehst du 2 Stunden in der Küche.
Genau, und zwar geht es um ein Werk von Warren Ellis Trees. Was ist eigentlich das Buch, an das du denkst, wenn du an Warren Ellis denkst?
Ja, jetzt tatsächlich immer nur Trees, aber ich überlege gerade, was du mich denken lassen sollst. Weiß ich es nicht. War das nicht
hier? Also sagen wir so, ich habe das halt noch nicht gelesen und ich habe da auch nicht gar nicht so sehr den Namen von ihm im Kopf, aber dieses Transmetropolitan.
So, ja, doch.
Hast du das eigentlich gelesen?
Ich glaube, ich habe da ein paar Trade Paperbacks, bin aber nie so richtig warm geworden damit.
Tatsächlich, okay, weil das soll ja wirklich sehr, sehr gut sein. Ich habe, es ist ja so zu so einer Zeit rausgekommen, wo, sage ich mal, ja, also wo diese ganze, wo wirklich eigentlich man sagen kann, es gab noch mehr oder weniger nur die großen Verlage, ne?
Ja.
Da gab es noch, also Image war, glaube ich, noch echt klein oder gab es noch gar nicht. Und die meisten von den anderen gab es halt auch nicht, ne? Also gut, Dark Horse, 35 Jahre, das gab es wahrscheinlich dann schon, aber die hatten, glaube ich, damals zu der Zeit auch wirklich, hatten die da die Star Wars Comics gemacht oder was haben die zu der Zeit, also, oder vielleicht haben sie sogar
das
schon eine Hellboy gemacht,
nicht weiß ich genau, nicht. Kann ich nicht genau sagen. Aber ich war nur relativ erfolgreich, ne? Transmetropolitan, der war auch irgendwie 60 genau. Oder so und ein paar zerquetschte.
Ist doch Vertigo auch gewesen, ne?
Nee. Jetzt sind wir wieder.
Ganz schön weit wieder weg von dem, was ich eigentlich vorstellen will.
Nee, weiß ich aus dem Kopf nicht. Warte mal. Panini. Bei Drumroll. Doch, Vertigo. Doch, du hast recht. Vertigo.
Ja, wie gesagt, es gab ja kaum was anderes, ehrlich gesagt. Deswegen ist mir jetzt auch gar nicht, hätte ich gar nicht gewusst, wo es hätte sein sollen. Aber nee, jedenfalls damals, es war halt so zu der Zeit habe ich eigentlich noch Comics mehr oder weniger oder oft oder meistens wirklich nach den Zeichnungen gekauft. Das war so, also was heißt zu der Zeit? Ich glaube, ich habe das erst später auch mitbekommen. Also irgendwie, als ich so, eher so Anfang 2000er oder so habe ich das, ich glaube, das ist sogar noch älter, ne?
Das muss Anfang 2000 gewesen sein. Warte mal, ich guck mal. Ja? Release. Hier steht, das Trade Paperback ist 2009, das muss früher gewesen sein. Aber ich guck mal Wikipedia, du kannst ja trotzdem.
Ah, ja, okay. Naja, jedenfalls, das hatte ich so zu der Ausbildungs- oder Studienzeit, ne? Grafikdesign hatte ich ja gemacht. Und da waren dann halt auch so, natürlich, wenn man auf einmal mit Leuten zusammen ist, die sich für Zeichnen und für Grafik und für, weiß nicht, für Designkram interessieren, hast natürlich auch eine Menge Comic-Leute dabei. Und da war halt einer, der hatte diese Sachen. Da siehst du schon doch noch viel älter, ja. Oder was heißt viel? Ja, schon um einiges jedenfalls noch älter. Und der hatte halt diese Dinger immer und hat gesagt, ey, kennst du das nicht? Voll geil und so. Und ich war dann halt ganz oft so, ich fand halt diese Zeichnungen jetzt so, und also jetzt im Gegensatz zu irgendwas, was dann so Spawn oder so, war dann so, weiß nicht, Anfang der 2000er irgendwie wahrscheinlich so krass, wie krass können die denn zeichnen oder so, ne? Und das war dann halt so komisch, alles so realistisch und so. Und jetzt würde ich mir das echt gerne mal angucken und hatte vorhin dann gedacht so, ja, Warren Ellis hat doch auch das gemacht. Und das gibt's tatsächlich gar nicht mehr irgendwie, weder auf Englisch noch auf
Nö.
Auf Deutsch kann man das gut bekommen gerade. Und selbst
Brauch,
die.
Kriegst du das doch noch.
Ja, aber gebraucht sehr teurer, also teurer als.
Hier, gebraucht als neue, für 4,93 Euro. So teuer ist das nicht.
Echt?
Ja, oder hier für 18. Nee. Für, also 4,93 Euro bis 3 Euro Versand. Ich habe das auch noch gebraucht. Gekauft damals.
Ah, okay. Gut, da können wir nachher nochmal drüber reden. Also ich hatte nur so eine Sache, ich habe halt bei Rebuy und so geguckt und da waren dann, glaube ich, sowas wie 20, 30 Euro oder so, was halt mal ursprünglich, weiß ich nicht, 15 gekostet hat oder 10 überhaupt, oder was auch immer. Genau. Naja, eine ganz kurze Sache, jetzt, wenn wir schon dabei sind, irgendwie, war das eigentlich, wie ist das bei dir gewesen? Also bei mir, ich hatte es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, das war irgendwie so eine coole Zeit, wenn man halt die ganze Zeit immer, sagen wir mal so in der Schule, da musstest du ja voll suchen, dass du mal Leute findest, die jetzt wirklich, also du hast da so, weiß nicht, bei einer Abi, im Abi-Jahrgang waren dann über 100 Leute, glaube ich, und trotzdem sind da nur ganz wenige dabei, die sich, sagen wir mal, dann für Comics interessieren oder für Zeichnen oder Computerspiele oder was auch immer, oder Magic habe ich ja damals auch ein bisschen gezockt schon. Und dann kommst du auf einmal in so ein, da machst du auf einmal Grafikdesign und fühlst dich so auf einmal so zum ersten Mal so richtig zu Hause. So. Das wünsche ich eigentlich jedem, dass es denen auch halt so geht, aber ich weiß halt nicht, wie das ist. Du hast ja, glaube ich, Jura studiert. Es ist dann so, dass man auch denkt, wow, jetzt beginnt das Leben, jetzt sind hier nur noch coole Leute. Wahrscheinlich nicht, wa?
Überhaupt nicht, weil da war die Schnittmenge ja auch eine ganz andere. Erstens bei uns, also ich glaube, selbst im Studium und im Abi-Zeiten, da war Comic nie ein Thema. Also auch nicht irgendwie peripher, wo du gesagt hast, da hat einer einen Comic gelesen, tatsächlich nicht. Studium, wisst ihr, weiß ich nicht, da ist das falsche Studium, glaube ich. Also Jura zumindest, ja. Da hast du nicht so diese Schnittmenge, da hast du eher gedacht, oh, die lernen ja immer noch oder immer schon wieder und weiß nicht gerade eine Arbeit. Also so eher so das abgefahren, dass da manche so total, dass wie verrückt kann man denn sein oder haben dann schon irgendwelche juristischen Wochenblätter gelesen, wo du denkst ja, oh mein Gott, das ist ja tröges Zeug, weißt du?
Ja.
Nee, also da hatte ich leider nie so dieses Erlebnis, wo du sagst, ey, du hast so eine Gruppe von Leuten, Gleichgesinnte, wäre schon cool gewesen, aber da gibt es ein paar Studienfächer, die einfach, die sind da nicht
so prädestiniert. Ja, kann schon sein, das ist halt das Coole, wenn man wirklich mehr oder weniger dann Hobby zum Beruf macht. Also wobei Grafikdesign ist ja auch jetzt nicht unbedingt Comic, ist ja klar, das habe ich auch dann schmerzlich erfahren müssen, das ist auch, aber jedenfalls hast du vom Prinzip her genau die gleichen Leute, die haben dann auch zu Hause ihre Comics, der eine war so cool irgendwie, der hat dann immer zu Hause an seiner Staffelei dann so irgendwie, so immer mal am Abend mal so ein paar Panel gemalt, halt so richtig mit Acrylfarbe oder ich glaube Gouache-Farbe oder so richtig voll oldschool vom Prinzip her halt alles so, ne? Das fand ich irgendwie so cool und der hat ganz echt lustige Sachen gemacht, aber ich glaube so ist es dann halt, ne? Der ist dann, glaube ich, dann nachher, der hat nicht das Glück gehabt, dass er das dann zum Beruf gemacht hat oder veröffentlichen konnte, aber das hat er, glaube ich, auch eher für sich so. Ja, würde ich gerne mal, der wohnt jetzt in Spanien, würde ich gerne mal wissen, ob der noch welche zeichnet oder so, oder was der gerade für Comics.
Ich habe auch also vielleicht ganz, das ja ganz Felix, wenigen Leuten aus
dem Felix, Studium. Ich vermisse dich.
Wäre geil, wenn der hört, Mensch, Helge, endlich erwähnst du mich. Ich dachte, das kommt nie.
cool wär's.
Nee, aber ich habe auch zum Studium ganz wenig nur noch Kontakt. Also es ist halt, ja, irgendwie verläuft sich so ein bisschen. Ja, nee, klar, aber jetzt so, das sagst jetzt hier, bist jetzt gespannt, was dabei rausgekommen ist. Alles Idioten, alles durch. Von den 500 Leuten, die da waren, alles Idioten.
Jetzt hören die das auch. Das kann ja, nee. Aber war schon witzig, wir haben dann auch mit einem, habe ich auch probiert, damals einen Comic dann zusammen zu machen, aber dann war es irgendwie auch so, wenn so zwei Zeichner, weißt du, wir haben dann die ganze Zeit nur halt so, ja, und das Design und bla, und eigentlich ging es gar nicht so sehr um Story, sondern immer nur so, ja, und irgendwie was mit bla, und Monster und Engel, Muskeln, Explosionen, krass, und haben dann eigentlich, und uns coole Logos und so, und aber sind nie dazu gekommen, wirklich mal über die Story richtig mal nachzudenken. Das war noch ein bisschen anders. Naja, egal. Ich wollte ja eigentlich über das Comic erzählen. Also Trees, wie gesagt, du kannst dich ja auch noch wahrscheinlich erinnern.
Ja, ich mehr oder weniger. Fand das, da habe ich damals auch Huntington & Comics Heftausgabe 1 vorgestellt und war so begeistert von dem Konzept und hatte dann alle anderen Hefte noch gelesen, also zumindest so viel wie Volume 1 war und ich weiß gar nicht, ob ich noch Volume 2? Ich würde fast sagen,
nee. Ich fand den Einstieg ja, das habe ich ja neulich schon mal in einer Folge erwähnt, fand ich ein bisschen schwierig, weil das mir so teilweise so komisch klischee-mäßig vorkam. Und hier gibt es auch noch ein paar andere Sachen, wo ich dann so ein bisschen gestutzt habe. Aber insgesamt ist halt doch so wieder ein bisschen Warren Ellis-mäßig, dass man da dann irgendwie dann doch dranbleibt und das einfach cool gemacht ist. Also worum geht's nochmal? Also vor 10 Jahren, das ist auch interessant, man zeigt sozusagen nicht den Moment, sondern man beginnt 10 Jahre, nachdem die Außerirdischen auf der Erde gelandet sind. Und das Interessante ist eigentlich, dass die Außerirdischen, also man denkt ja dann immer, ja, keine Ahnung, kleine grüne Männchen und Untertassen oder sowas, aber die sind jetzt schon 10 Jahre auf der Erde und eigentlich haben sie sich passiert. Noch gar nicht gezeigt.
Ja, das war
beziehungsweise vielleicht sind es auch einfach die Außerirdischen und die, da sind jetzt gar keine drin, die dann rauskommen oder so. Aber ihr müsst euch vorstellen, es ist halt so, da sind halt so eine riesengroßen schwarzen Zylinder eigentlich gelandet. Und mit riesengroß meine ich wirklich die Überragung des höchste Hochhaus der Welt nochmal um Zehnfaches oder also die sind sozusagen halb noch im Weltall drin oder so. Und deswegen sieht man auch nie so das Ende. Und das fand ich irgendwie auch seltsam, weil die Teile werden halt immer Bäume genannt, also Trees. Aber ja, die sehen halt eigentlich aus wie, wenn überhaupt, Baumstämme oder halt Zylinder, weiß nicht, wie von Slash oder so, der Zylinder oder so. Und weil sie halt so hoch sind und man es eigentlich nicht sieht, weil sie unter den Wolken oder unterm Dunst verschwinden. Es gibt da einen, da sieht man das und dann ist da aber irgendwie oben so ein, ja, wie so ein Quader dran oder so, also was auch überhaupt nicht nach einem Baum aussieht. Fand ich ein bisschen seltsam, aber ist ja egal. Also jedenfalls, die Prämisse ist schon mal irgendwie ganz geil so. Und wie gesagt, die sind halt, also wenn da noch welche drin sind, dann sind sie nie ausgestiegen und die haben jetzt auch nicht richtig gezeigt, was sie eigentlich, weswegen die da eigentlich gelandet sind oder so. Also die haben weder irgendwie jetzt angegriffen oder irgendwie, keine Ahnung, die Menschheit versklavt oder so. Es ist nur so, dass die alle paar Jahre wird da so eine Art, ja, so Abfall aus oder so Exkremente, so Schleim wird da ausgesondert, den sie dann darüber ergießen. Und man muss sich vorstellen, die sind halt tatsächlich mitten in den, also komplett über die Welt verteilt, sie gelandet und stehen halt in verschiedenen Städten rum und sind da so richtig wie so integriert, als wäre das halt ein Teil der Architektur, halt so ein riesen Hochhaus, also so richtig ein Teil des Stadtbildes. Und wenn die dann natürlich da diese Exkremente raushauen, da willst du natürlich nicht leben. Deswegen sind da jetzt auch wirklich nur die Ärmsten der Armen, die es sich nicht leisten können, da wegzukommen. Und ich muss sagen, dieses ganze Szenario erinnert halt schon sehr krass an District 9, diesen Film von, wie hieß der nochmal, irgendwas mit Blom oder so.
Also ich weiß, was du meinst, aber ich überlege, ob ich den gesehen habe oder ob ich den langweilig fand und ausgemacht habe.
Ja, das war so, da ist ja so in Südafrika, so in St. Petersburg, landet ja halt so ein riesengroßes Raumschiff und ist dann auch so ein Teil der Architektur mehr oder weniger. Aber da ist es halt so, das fliegt halt schon über der Stadt, aber es sah halt so total abgefahren aus, weil das war halt, also da hat man das zum ersten Mal gesehen, weil das gibt halt so ein krasses Ghetto und über dem Ghetto ist dann auf einmal so ein Hightech-Raumschiff. Und das war halt, und das ist halt hier, diese Ästhetik ist hier teilweise halt auch, da siehst du halt, weiß ich nicht, Sao Paulo oder so, glaube ich, zum Beispiel oder so. Also irgendwie so eine irgendwelche südamerikanischen Ghettos oder so. Und ja, und hatte diese Raumschiffe oder dieses, was auch immer. Also, und wie funktioniert es jetzt in dem Comic? Man kann sich vorstellen, wir springen jetzt sozusagen von Baum zu Baum und gucken uns an, was da so passiert. Das hat aber meistens relativ wenig mit diesen Bäumen an sich zu tun. Wobei, vielleicht üben diese Bäume, also da wird immer gesagt, dass die so einen Druck auf die Erde ausüben. Und man weiß immer nicht so, also ich wusste nicht so ganz genau, ob damit wirklich jetzt gemeint ist, dass die da so, weil die so schwer sind oder weil die so wirklich reindrücken. Aber es scheint auch so, als wenn die wie so schlechten Einfluss ein bisschen vielleicht auf die Leute ausüben. Aber bin ich nicht ganz sicher. Also jedenfalls, jetzt sind wir in verschiedenen Stellen und das ist zum Beispiel in Sizilien. Dort sind wir dann, wie gesagt, hat ja eigentlich kaum was mit den Außerirdischen dann zu tun, aber da sind ja dann halt auch dann die Ärmeren eher geblieben und dann formiert sich unter den Jugendlichen dort so eine Art faschistische Gang und sind da sozusagen, wir beobachten da so eine junge Frau, die das eigentlich irgendwie scheiße findet, aber da mitspielt, weil sie halt davon gewisse Vorteile hat, zum Beispiel Taschengeld bekommt und so und dann so tut, als wäre sie die Freundin von dem einen oder so. Und der findet es halt toll, so eine hübsche Frau neben sich zu haben. Dann springen wir weiter nach Afrika. Dort ist der Baum genau zwischen so zwei Regionen gelandet und schadet im Grunde der einen, aber der anderen Seite bringt es halt nur Vorteile. Also da sind so, weiß ich nicht, auf einmal kommen die an so eine Ölvorkommen leichter ran oder was, also was auch immer. Und die anderen haben halt nur so Nachteile und da kommt es dann irgendwie zu Spannungen dazwischen, dass die sich irgendwie ungerecht behandelt fühlen und dann sogar, ja, eigentlich dann zu Waffengewalt mehr oder weniger. Und also, aber egal, muss man nicht weiter drauf eingehen. Dann geht's weiter nach China. Dort gibt es unter dem Baum dann, also wie gesagt, es ist ja dadurch, dass es da eher die Armen sind, haben die dort die Gelegenheit beim Schopf gepackt und so eine Art spezielle Kulturzone geschaffen. Und hier, deswegen bin ich da vorhin auch nochmal drauf eingegangen bei dir, dass es auch um Queers halt ging, also um, also dieses, ich sag mal, was man jetzt so unter LGBTQ so ein bisschen zusammenfasst, glaube ich. Und hier sind halt vor allem diese LGBTQs sozusagen, also so, ja, wie soll man das sagen, also einfach, ja, hier kann man selbst sein, natürlich völlig frei sein, ob man jetzt Mensch, Mann oder Frau oder was auch immer oder ein Zwischending oder so. Und genau, und das halt im nicht so, sonst so toleranten China, und man kann sich dort austoben, und da kommt halt ein so ein Dorfchinese, da gibt's halt auch so eine Kunstuni, und da will er halt hin und sich den Traum erfüllen, und aber man merkt auch, in Wirklichkeit geht's ihm dann da auch um, ja, darum, dass er sich selber seiner selbst nicht so sicher ist und erlebt dann in dieser Kunstschule auch so, so sage ich mal, sexuelle Abenteuer. So. Ja, und das fand ich auch irgendwie interessant und irgendwie seltsam. Ich weiß nicht, ob du soweit halt gelesen hast, aber insgesamt spielt halt dieses Thema sexuelle Gleichberechtigung halt eine, oder ich weiß nicht, wie ich es jetzt anders zusammenfassen soll, halt eine echt sehr große Rolle in dem Buch. Weil, wie gesagt, es geht so gut wie gar nicht um diese Bäume. Und auch zum Beispiel bei dieser faschistischen Gang ist es so, also die könnten ja sonst wie das Geld bekommen, aber in dem Buch hier ist es halt so, dass die das Geld Schwulen, also dass die Schwule erpressen, dass die sozusagen die outen werden, wenn sie denen nicht Geld zahlen. So. Und das ist ja wirklich an einer ganz anderen Stelle als das in China. Also es sind sozusagen zwei so eine, ja, so eine sexuelle Gleichberechtigungsthemen, sage ich mal.
Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich hatte irgendwie so diesen, ich weiß, wie gesagt, also Volume 1, also das erste Heft, Straight Paperback, gelesen komplett, als es rauskam dann. Aber da muss ich sagen, ziehe ich blank jetzt. Das könnte ich gar nicht mehr so Finger drauflegen.
Ist ja,
das
auch, so, ist ja auch egal. Es bloß war ziemlich auffällig, dass es halt sehr viel Platz einnimmt. Ist halt auch ein modernes Thema vielleicht einfach. Ne?
Ja.
Dann gibt es noch den nächsten Ort, den vierten Ort. Das ist Spitzbergen. Da habe ich mal nachgeguckt, wo das überhaupt ist. Hättest du es gewusst?
Grönland, oder?
Norwegen anscheinend, ja, was auch immer, ja, ist ja, was auch immer. Irgendwo im ewigen Eis, mehr oder weniger jedenfalls, und da ist so eine Forschungsstation, und das ist auch die einzige, genau, das ist auch der einzige Part eigentlich, wo es wirklich darum geht, dass der Baum richtig erforscht wird. Also in Sizilien ist auch irgendwie so ein Professor, der da irgendwie ab und zu das abmalt oder so. Den Baum und vielleicht einiges darüber weiß, aber.
Das hatte ja auch diese Kornkreise, ne? Also so, also was du bei uns so in diesen Kornkreisen manchmal so gesehen hast, solche strukturellen Muster sind auf diesen Bäumen drauf.
Genau.
Das stimmt, im ewigen Eis war dann dieser Wissenschaftler.
Genau, da sind diese Wissenschaftler, und die finden dann, das ist eigentlich der, also der, ja, ich will jetzt nicht sagen der interessanteste Part, aber der am meisten halt so Science-Fiction-mäßig und so weiter ist, da finden sie halt so seltsame Pflanzen, die anscheinend aus dem Raumschiff kommen oder so Sporen, oder man macht sich halt so seine eigenen Gedanken, und die finden dann im Laufe der Zeit raus, dass diese Blumen, das sind wohl Mohngewächse, aber irgendwie unter dem Mikroskop betrachtet, merken die, dass es dort, dass die so Eigenschaften von Metall haben und dass das sozusagen wie so wachsendes biologisches Metall ist, und irgendwas geht da auch vor. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber die, also ja, also kann man sich ja schon denken, dass man, also weiß nicht, man kann ja mit Metall halt auch irgendwie, weiß nicht, Leitungen oder was auch immer, oder ne, so was auch immer.
Ja.
Nicht zu viel verraten, genau. Also jedenfalls, ich fand, insgesamt fand ich es auch, also ich finde, das Buch hatte eigentlich auch einen ganz coolen Einstieg, dass man halt da so in diesen verschiedenen Szenen und so startet, und sind wirklich ein paar coole Ideen dabei, aber was mich halt irgendwie genervt hatte, waren halt am Anfang vor allem diese Klischees, und auch bei den Charakteren, also diese Menschen, die so besessen von diesen Bäumen sind, ich meine, die stehen da schon 10 Jahre, und die dann immer so abmalen, und also ich frage mich da als jemand, der selber malt, ja, okay, klar, aber am Ende, was, also wenn du jetzt so besessen davon bist, was soll es bringen, das zu malen? Wenn es darum geht, irgendwie das ein bisschen zu ergründen mehr, dann, also wenn du was rausfinden würdest, dann würde man doch sich einfach eine Kamera mit einem richtig krassen Teleobjektiv holen, mit so hochauflösenden Fotos, und dann irgendwie dem auf den Grund gehen und sich nicht da irgendwie, also das ist so komisch, ach, was auch immer, kennst du bestimmt auch, dieses
ja,
immer,
ein bisschen wo man konstruiert,
so,
ah,
die sind ja so besessen, ja, das kommt einem so komisch vor. Dann waren so, teilweise sind so Gespräche der Charaktere, die, wo du merkst, die müssen halt über bestimmte Sachen reden, damit die Story vorangeht. Und man will das aber alles in so ein bisschen so einen menschlicheren Kontext einbauen. Und da gab es eine so eine Szene, das fand ich irgendwie so komisch. Also die reden über die ganze Zeit, da kommt halt eine neue Frau sozusagen in dieses, nach Spitzbergen, ins Eis halt, eine Forscherin. Und dann ja, bla bla bla, ja, und der Baum und ja, die Pflanzen und bla. Übrigens, der Kaffee schmeckt hier echt scheiße. Und ich dachte so, was hat das denn jetzt? Also es ist ja wirklich so das Klischee von irgendwie so einem Arbeitsplatz, wo der Kaffee scheiße schmeckt. Und irgendwie musste ich da echt fast dran denken, das ist ja wie so ein, weiß ich nicht, wie wenn du so einen Nachbar, dem du nichts zu sagen hast, im Fahrstuhl triffst oder in einem Treppenhaus und dann irgendwie, also da hätten sie auch übers Wetter wirklich reden können da, weißt du? Das ist, fand ich so unoriginell irgendwie an der Stelle. Ist ja vielleicht auch ein bisschen hart von mir, aber das war einfach so, dass ich am Anfang halt so ein bisschen negativen Eindruck dadurch hatte. Und auch zum Beispiel so eine Szene, wo ich dann einfach die Charaktere so seltsam nicht nachvollziehbar fand. Also da ist ja diese junge Frau, die so ein bisschen mit diesen Faschotypen da rumhängt und die begegnet dann da so einem alten Mann, der auf der Klippe sitzt und halt den Turm mal wieder malt so und den fragt sie dann halt was, weil sie mit dem anderen gerade so eine Diskussion hat und der antwortet dann nicht und dann denkt man so, ja gut, und aber also hat er vielleicht nicht gehört oder was auch immer, aber und der ist so 10 Meter entfernt und so. Und dann rennt sie schreiend auf ihn zu, weil sie sich nicht ignorieren lassen will. Und man fragt sich so, okay, was will sie da gerade machen? So, will sie ihn jetzt schlagen? Oder also es ist so völlig unverständlich und unrealistisch. Und das ist dann das, also weswegen das gemacht wurde, ist, damit dieser Mann dann mit dem Messer sie irgendwie abwehren kann. Aber man fragt sich halt, was sollte diese ganze Aktion? Also die rennt sozusagen auf so eine Klippe zu. Irgendwie auf einen Mann, der kurz mal nicht antwortet, weißt du? Also fand ich total seltsam, überhaupt nicht plausibel. Und auch der Mann später, der sagt auch sowas total Stranges, sowas mega Bescheuertes, der fragt ja sie dann, also die lernen sich dann ein bisschen besser kennen. Und dann musst du dir vorstellen, der ist vielleicht so 60, 65, vielleicht 70 sogar. Und der fragt dann die Frau so, ja, weißt du eigentlich, warum alte Männer junge Frauen so sehr lieben? Und sie sagt halt natürlich, ja, kann ich mir vorstellen halt. Und dann aber die Begründung ist dann, nee, es sind die Schuldgefühle, weil die Männer die Frauen unterdrückt haben. Und das ist so eine Art Wiedergutmachung. Und also da wird, und ich dachte mir so, was für ein Blödsinn irgendwie, dass, also, der kann doch nicht dann, also wenn er vielleicht von sich auf andere, also weißt du, wenn er wenigstens, wenn er sagen würde, ja, bei mir ist es so, oder aber das ist so, also ich glaube, die meisten Männer finden einfach, weil sie ihren Frauengeschmack wahrscheinlich nicht ändern und im Kopf noch genauso jung sind oder so, die wollen halt cool ankommen bei den jungen Frauen oder so, würde ich denken, weißt du, aber also es kam mir so seltsam vor und das wird hier aber so verkauft als so eine coole Weisheit, wo du dann, also so völlig seltsam, ne? Und wieder hatte ich halt das Gefühl, okay, es geht halt eigentlich gerade schon wieder um sexuelle Gleichberechtigung. Und wie gesagt, das stört mich gar nicht, aber ich habe irgendwie manchmal habe ich da gedacht, ich hätte, glaube ich, lieber dann von Warren Ellis so ein Buch, wo er dem Thema halt dann da auch noch ein bisschen tiefer vielleicht gehen kann, weil es dann doch wieder nicht, doch auch oft so ein bisschen, ja.
Bei ihm ist aber alles irgendwie so ein bisschen auf einer Metaebene, wo er vielleicht eine Bedeutung reinbringt, die ihn halt ausmacht. Also ich weiß nicht, ob man das immer richtig interpretiert, das sei dahingestellt, aber immerhin lief das Ding ja, relativ erfolgreich mit 6 Trade Paperbacks oder so. Das ist
ja, ich finde auch, du, wie gesagt, das war ja auch so, ich habe nur so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich habe halt so ein bisschen gedacht, so der Geschichte fehlt der Fokus, weil man merkt halt, dass dieses, sage ich mal, Transgender-Ding ihm hier irgendwie da wichtig war oder er dieses kommunizieren wollte, aber ja, dann macht es doch nicht halt in so einem Science-Fiction-Comic dann, also weil es nimmt zwar sehr viel Platz ein, aber also wie gesagt, mir hätte da auch eine eigene Serie, ich finde das Thema ja auch super interessant und hier wirkt es so ein bisschen teilweise reingepresst, um halt so modernere Themen anzusprechen und irgendwie wird dann halt doch nicht genug in die Tiefe gegangen oder so und alleine schon, dass der Mann dann wieder, das ist ja eigentlich auch wieder total männlich, dass der Mann der Frau wieder erklären muss, wie die deswegen ist das so, ist ja auch eigentlich schon wieder so ein Klischee, der weiße alte Mann erklärt der Frau, weswegen die Welt so läuft, wie sie läuft und sie versteht ja alles falsch sozusagen. Also ist ja eigentlich auch schon wieder so ein Klischee. Also da musste ich auch an so eine Sache denken, das hatte ich mal irgendwo gehört. Ich weiß nicht mehr genau wo, das fand ich ganz interessant. Und da habe ich dann, kann ich glaube ich auch wirklich fast so unterstreichen, dass Männer gewähren gerne, hieß es da. Ich weiß nicht mehr, wo ich das habe. Und zwar, dass die halt gerne, dass sie sich dadurch mächtig fühlen, wenn sie zum Beispiel, musste man darauf achten, oder vielleicht ist man auch teilweise selber so oder was auch immer, wenn man so im Auto, gerade die mit dem teuersten Auto, und dann ist eine junge Frau oder was auch immer, will über die Straße und eigentlich hat der Mann Vorfahrt, oder sogar, sagen wir mal, der Mann hat Vorfahrt und der bleibt dann immer so und macht dann diese Bewegung, ich gewähre dir die Vorfahrt, also weißt du, wo du denkst, ey, mach doch einfach alle hier kurz nach Regel, dann geht's am schnellsten, anstatt die, weißt du,
den Verkehr aufzuhalten.
Genau, aber dass Männer sich oft dadurch so mächtig fühlen, dass sie halt sozusagen bestimmen, wo es lang geht, so, ne?
Boah, irgendwie. Das ist doch,
fand ich ganz.
Ja.
Meinst du also, nicht? Doch, ich glaube, ich kann es so ein. Also ich hoffe, man selber ist nicht so, aber ich glaube, wenn ich das manchmal, ich kenne ja auch welche, die dann so von wegen so, ach komm, mach mal hier. Aber ja, aber oft ist es wahrscheinlich auch nett gemeint, aber.
Also ich ab glaube, sofort, teilweise, ich bremse nicht für hübsche Frauen. Ich lasse nur noch alte Säcke rüber. Also männliche alte, genau. Säcke und alles.
Ja, ist auch, wahrscheinlich wird da auch zu viel reininterpretiert, aber als ich das mal gehört hatte, habe ich so gedacht, ja, kann schon sein. So. Egal, also trotz all dieser Klischees hier, fand ich, hat das halt doch wieder geschafft, dass ich halt weiterlesen wollte und am Ende auch wissen will, wie es weitergeht. Und wie gesagt, eigentlich ist es ja auch cool, dass diese Themen angesprochen werden. Ich glaube, wir sind halt gerade in so einer interessanten Zwischenphase, wo das halt alles noch so neu ist, dass das halt so ein bisschen, ja, gestelzt eingebaut wird, ne? Also zum Beispiel, da fand ich das ja, was du als Beispiel gebracht hattest, dass da einfach ein so ein Mädel oder wer auch immer halt so Transgender oder queer ist oder was auch immer und das aber gar nicht so thematisiert wird, das ist ja eigentlich viel moderner, weißt du? Das ist ja eigentlich viel cooler.
Das kommt wahrscheinlich erst noch. Also wahrscheinlich bist du bis dato immer irgendwie verpflichtet gewesen oder verfühlt, hast dich gefühlt, dass du irgendwie erklären musst, warum das jetzt so ist, aber.
Genau, weil wenn du halt sozusagen einfach das mehr darum geht, ja, wie bist du drauf und nicht, also nicht, dass darum geht, ja, was ist jetzt, mit wem treibst du es jetzt? Das ist da eigentlich ist das im Endeffekt ja egal, so, weißt du? Mhm, wenn wir mal so weit sind, dann ist es, glaube ich, dann ist es, glaube ich, alles ein bisschen cooler.
Wobei ich merke halt auch, es gibt ein paar Sachen, also jetzt nicht mit Transgender und sowas, wo es sprachlich jetzt, diese ganz, wie heißt das?
Oh, weiß war heute gerade in den, oder gestern Abend in den Tagesthemen, ja,
das Gendern. Wo ich mich manchmal frage, muss, also ich meine, ja, es gibt ja für jede Seite immer ein Argument, ne? Aber manchmal denkst du dir so, weißt du, ach, es gibt andere Probleme, die vielleicht wichtiger sind.
Genau, gab gerade gestern in den Tagesthemen und da gab es auch so verschiedene. Übrigens genau dieses Ding, gibt andere Probleme, die wichtiger sind. Da hat dann die eine irgendwie Sprachwissenschaftlerin oder so hat gesagt, ja, dann sollen die sich halt um die Sachen kümmern, die wichtiger sind und die Leute, denen sie wichtiger ist, den sollen sie das machen lassen,
ja.
Hat sie dann gesagt. Weißt du? Dass man halt einfach gar nicht das so groß zum Thema macht, wenn die Leute, denen es wichtig ist, die machen es halt so, die anderen halt nicht.
Ja, ich glaube, aber das Problem ist bei den Älteren, das merkst du ja auch bei den, ich sag mal, Journalisten, bei den Autoren und sowas, wo man sich dann so ein auch sprachlich so ab, also es ist halt, es ist ungewohnt, vielleicht ist es einfach ungewohnt und deswegen stört es einen noch so ein bisschen, wenn du dann hier mir fällt gerade kein Beispiel ein, wo dann immer so ein abgehacktes Lehrer.
So ein Beispielsatz gebracht, der war doppelt so lang, wirklich. Der war doppelt so lang und man hat am Ende nicht mehr gewusst, worum es eigentlich ging, weil die da mal korrekt alles durchgegendert hat. Also ich glaube, die hat natürlich extra so ein Beispiel gebracht, wo man dann, wo man nur denken kann, so, ey, das so wollen wir aber keine Sprache haben. Aber ja, ist ja trotzdem interessant, wo das mal hingeht.
Also ich finde es dann immer okay, bei jeder Art von, Neuerung oder Änderung, dass man dann vielleicht, wie gesagt, jeder kann das so machen, wie er es will, aber dann nicht umgekehrt, wenn ich jetzt sagen, hier zu deiner Frau, du bist Lehrer, angemeckert werde, dass es halt eine Lehrerin, natürlich ist eine Lehrerin, das ist ein blödes Beispiel wieder, aber weißt du, so dieses, trotzdem weiß jeder,
ja, ich verstehe schon,
du bist Lehrer, da bist du Lehrer, ne? Ob ich dir jetzt Lehrerin nochmal sage, wo ich meine Tochter letztens auch angemeckert hatte, wo gesagt, sie hatte, es ist nicht der Autor, sondern die Autorin, weil sie ein Buch vorstellen musste. Eigentlich ist das gleiche in Grün, ne? Da hat man dann doch, weil es eine Frau war, gesagt,
Lehrerin.
Das ist egal. Komm, nächstes. Ich hab dir doch ganz kurz.
Also wie gesagt, also eigentlich schönes, glaube ich, schon ein schönes Ding mit so ein paar Kritikpunkten, aber es macht halt Bock, das zu lesen am Ende. Und wie gesagt, ich glaube, was halt cool ist, was ich noch mal einmal sagen wollte, wenn diese Themen einfach da drin sind, guck mal, alleine, dass wir wieder darüber uns unterhalten, dass es halt einfach so normal wird, irgendwie, das ist schon irgendwie cool natürlich, ne?
Ja, bis es wirklich, also wirklich Leute, normal die, ist, dass da keiner mehr... Weißt du, aber ja, das, da bist du ja bist du in der Verantwortung für deine Kinder. Das merke ich ja auch immer. Ne? Es geht ja auch so, also jetzt das Thema, ne, da fragen uns, also weil da kommen ja die Kleinen, haha, der Junge hat den Jungen geküsst oder das Mädchen hat das Mädchen geküsst oder man zieht sich so innerhalb dieser Kinder halt auf. Ich sage, weißt du, wenn mein Sohn morgen kommt hier.
Ja, man küsst ja auch seinen Sohn oder so.
Ja, ne? Hat einen Freund, also oder meine Tochter hat eine Freundin. Ich sage, weil das manchmal so dieses Spiel zwischen den beiden ist. Ich sage, wenn es so ist, ist es so, dann ist es okay, wenn es die Person glücklich macht, Punkt, aus, Ende, mehr brauche ich nicht.
Ja.
Weißt du? Und wenn du dieses schon im jungen Alter vermittelst und nicht sagst hier, ja, das ist aber irgendwie abartig, aber wieder die Natur oder irgend sowas. Und so ist es vielleicht sprachlich und politisch machen wir das auch. Und ich sage hier, ich finde zwar die einen nicht gut, aber solange es halt gewisse Grundwerte vertritt, kann man vertreten, wenn man die dann doch wählt, weißt du, aber deswegen muss ich sie halt nicht wählen, zum Beispiel, ne?
Ja.
Also es ist ja alles machbar. Ja,
das
alles
ist diese Toleranz bringen halt manche echt nicht mehr auf, das ist dann immer alles sehr extrem geworden, jetzt hat man das Gefühl, ne, dass immer so geht nur A oder B und nicht irgendwie dazwischen, ne? Das ist immer so mit dem Kopf durch die Wand, aber ja, warte mal, was wollte ich gerade noch sagen? Ja, stell dir mal vor, du bist halt wirklich so jemand gewesen, der halt in diese, also, weißt du, du hast ja dann schon kapiert, dass es schwul und lesbisch gibt, aber was ist mit diesen anderen Formen halt, ne?
Ja.
Dass du, und stell dir mal vor, du bist einer von denen und also die meisten Leute wussten nicht mal, was du, also du kannst selber dich überhaupt nicht identifizieren, wo du überhaupt auf der Welt stehst, ne? Und auf einmal hast du halt so, weiß ich nicht, einen Comic, wo die ganz normal, also jetzt haben wir schon zwei Comics sozusagen alleine heute vorgestellt, wo das einfach so ein Teil des Buches ist und dann ist es halt so. Und das ist doch irgendwie, also für so ein Selbstverständnis wahrscheinlich total wichtig für diese Leute.
Und vor allem, weil es dann halt auch das Publikum konsumiert und dann einfach dann mit aufnimmt und nicht als sonderbar ansieht wahrscheinlich, genau. Weil es halt einfach ein elementarer Bestandteil ist.
Richtig, ja. Ja, also insofern eigentlich eher gut, aber halt mit diesen Kritikpunkten, die ich da hatte. Aber weiter geht's.
Genau.
Ich sag dir noch kurz was zum Rezept nachher, ne?
Ja, das machst du am Ende als Rausschmeißer. Kann jeder entscheiden, ob er es hören will oder nicht. Das ist doch ein fairer Kompromiss. Ich will es auf alle Fälle hören. Ich habe da letztes Mal erzählt, ich habe da hier die Complete Edition von The Far Side von Gary Larson mir zugelegt. Und das Ding kam letztens an. Und mir ist wieder eingefallen, als es da ankam, ich dachte erst, es wäre das Hundefutter, was geliefert wird, weil es 10 Kilo schwer war. Aber es wäre wieder ein bisschen wenig gewesen. Und das sind zwei Bände A5 Kilo. Mir ist dann wieder eingefallen, als ich dann angeguckt habe, das Ding kannst du halt tatsächlich nur so Coffee-Table-mäßig auf dem Coffee, also entweder auf dem Bett, wenn es vor dir liegt. Ansonsten ist es so unhandlich, aber es ist trotzdem geil. Aber das soll es auch.
Also das heißt eigentlich eher
Die Trade-Paperbacks so. Oder sowas, wenn du es halt so normal konsumieren willst und lesen.
Das finde ich ja ganz cool, das ist bei einigen von den Büchern, wo ich die Cover mache, dass da teilweise wirklich jetzt auch ein E-Book-Code mit drin ist. Ne?
Das ist
da
cool,
hast du sozusagen das eine Schöne zum Sammeln und wenn du dann aber jetzt dann doch im Urlaub am Strand dein Kindle benutzen willst oder weiß ich nicht, ein Gerät benutzen willst, dein Handy oder so, dann kannst du es da halt auch lesen. Das ist schon ziemlich cool. Das wäre bei so einer Ausgabe, glaube ich, auch echt sinnvoll, wenn das da gleich dabei wäre.
Wahrscheinlich, weil du halt auch relativ viel Geld dafür bezahlst. Aber ich glaube, du kriegst seine Dinger eh alle, aber nicht in dieser Chronologie. Ich weiß gar nicht, ich habe ja gar nicht geguckt online, aber kann schon sein.
Okay, pass sieht auf. Interessant aus, dein nächstes Comic. Ich sehe hier gerade,
Made in Power Korea.
On, Raise Your Child.
Genau, und das ist das. Das war ja Coverkauf, weißt du? Ich bin ja so Coverkauf. Ich fand das den Titel cool, Made in Korea, hab gesehen, okay, das ist ja Heft 1 von 6, also es ist so ein abgeschlossener Run nach 6 Heften, Jeremy Holt. Hat man auch schon mal gehört, der Artist dahinter, George Schall, ein Brasilianer. Ich habe es immer irgendwie ergoogelt, den kannte ich bisher auch noch nicht. Und ich hatte ein ganz anderes Bild. Ich dachte eher so, dass das, du siehst auf dem Cover neben diesem Barcode auch ein Mädchen, das im Zentrum steht und links und rechts stehen andere, ich sage jetzt mal Menschen oder Kinder, die mit dem Hand hier Hand auf der dem Herzen
aufs Herz.
Ja, und dann gleichzeitig die amerikanische Flagge und dann irgendwas
amerikanische Nationalhymne singen wahrscheinlich.
Ja, genau, ne? Sowas. Und ich dachte eher, dass das so, weißt du, das andere sind Roboter, die quasi so in dem System etabliert sind und alles machen, was das System will, und sie ist die einzige, der Freigeist irgendwie, der aus der Rolle tanzt, und so habe ich das interpretiert. Und wenn du natürlich dann hier diese kurze, wie heißt das, Zusammenfassung dieses Heftes liest, ne? Dann weißt du natürlich, worum es geht. Dann denkst du aber andersrum wiederum, dass alle anderen da die Roboter sind und sie die einzig Normale ist. Und jedenfalls leben wir in einer Zeit, wo die Elternschaft nicht mehr an der biologischen Produktion eines Kindes hängt, sondern man kann sich mittlerweile Kinder quasi im Netz bestellen. Ne? Und so fängt es aber gar nicht an. Das fängt nämlich, und deswegen war ich auch innerhalb dieses Buches eine ganze Weile immer noch so verhaftet, denn es fängt nämlich in Südkorea an, und da ist so ein Großraum-Office, wo einer wie blöd hier hackt, und dann lässt er seinen Code immer laufen und der Code immer failed, bis es irgendwann funktioniert und er ist ganz happy. Und aber sein Coworker, also sein Mitarbeiter, der ist mittlerweile schon hier in irgendeine Kneipe gegangen, kleine Sauftour. Der Typ, der da vor seinem Rechner sitzt, der sieht auch eigentlich nicht mal unbedingt asiatisch in irgendeiner Form aus, sondern durch den Bart und die Brille eher so europäisch angehaucht. Und dann denkt man, okay, das ist halt einfach ein Programmierer, der vielleicht in Südkorea ist und da arbeitet. Und dann sind sie da, und er hat schon ein paar Bier Vorsprung, der Kollege, und dann sagt, hier, ich habe ganz großen Durchbruch gehabt. Und der sagt aber dann, ich hoffe, du hast das nicht während deiner Arbeitszeit gemacht, weil wenn das während der Arbeitszeit ist, das quasi hier Property, also Eigentum der Firma. So, und dann rennt er wieder nach Hause und löscht quasi alle Sachen von seinem Arbeitsrechner, und hat aber wie so ein USB-Stick und spielt, und da wird es dann ein bisschen creepy, so innerhalb des ersten Drittels geht in so einen Raum, und das sind ganz viele wie Puppen, Kinder, so an einer langen Leine, hängen so quasi im Genick aufgehangen, und du siehst rote leuchtende Augen, bei manchen fehlen also der Oberkörper und sowas, und er lädt in eines dieser Modelle eben irgendeinen Code ein. Also man weiß, glaube ich, immer noch nicht so richtig, was der genau macht, und stellt gleichzeitig dann dieses, das sind diese künstlichen Kinder, die sind normalerweise extrem, ich sag mal, die kosten eine Million, sage ich mal so. Und die amerikanische Familie, also dazwischendurch ist noch so ein Schritt zurück, da ist eine Familie, die
in Conroe, Texas.
Genau, die nicht in diesen ganz teuren Kreisen verkehrt, dort aber eingeladen ist und zur Geburt, in Anführungszeichen, ihres Kindes, also das ist auch so ein Roboterkind, eingeladen worden sind. Und die Familie findet das eigentlich ganz cool und sind sie dann zu Hause, weil sie kein Kind kriegen können, ich weiß gar nicht mehr, jedenfalls, und finden quasi das super Schnäppchen, ich sag mal, statt einer Million halt nur $10,000, und dann kaufen sie das Kind. Und das ist genau dieses Kind mit diesem USB-Upload, ne, mit was auch immer. Ich vermute mal, es ist eine künstliche Intelligenz, dass das Kind noch menschlicher macht. Und der will es halt quasi nur raushaben aus Südkorea. Deswegen hatte der Entwickler, der Programmierer, da alles gefaked und gesagt, hier, pass auf, das ist halt günstig und verschickt es gleich und damit es halt einfach rausgeht. Und dann siehst du auch, dann ist es genauso, wie es da beschrieben ist, dann kommt diese Riesenkiste wie so ein Sarkophag in einem Museum an, ne? Und da liegt das Kind so drin, und da musst du hinterm Hals irgendwo einen Knopf drücken, und dann gehen die Augen auf, und dann hat das gleich eine gewisse Awareness, also ein Bewusstsein, er schreckt sich vor den Eltern, verkriecht sich und ist sofort quasi ein Kind, das auch mit Kuscheltieren und sowas quasi animiert werden will oder soll, und ist Teil dieser Familie. Man merkt, das ist halt eine gewisse Menschlichkeit, die da dem Kind quasi schon innewohnt, kriegt auch ein eigenes Zimmer mit ein ganz cooles hier so ein Dachgeschoss, Wohnung, Loft quasi, wo die Bücher in der Wand drin sind, also ganz, ganz geil. Und am nächsten Morgen hat das Kind schon die Hälfte aller Bücher gelesen. Ja, also die Hälfte aller Bücher gelesen, und hat halt gefragt, ob die Bücher halt Träume sind. Also man merkt schon, da ist eine höhere Verständnis für.
Also es ist sein erster Tag auf der Erde, und der kann schon sprechen und schon lesen.
Der erste Mädel, also das ist so, das Mädel vom Cover.
Ah ja.
Also die Roboter können das per se sowieso, glaube ich. Also das ist jetzt keine Evolution jedenfalls, aber der scheint halt, oder dieser Roboter scheint halt nochmal einen Ticken drüber zu sein. Und das ist so spannend, deswegen war ich so, das kam Ende Mai, glaube ich, raus und wollte unbedingt weiterlesen, um nur um festzustellen, dass das nächste halt Ende Juni irgendwie rauskommt, dauert halt noch eine Weile. Aber das war so packend, so faszinierend. Ja,
das
weil
ist
du halt
echt cool.
Auf der und dann wird, glaube ich, der Programmierer am Ende des ersten Heftes noch irgendwie in Südkorea quasi gefangen genommen, weil die Firma doch irgendwas rausbekommen hat. Und da entspinnt sich dann im nächsten Heft wahrscheinlich dann so ein bisschen, dann wirst du rauskriegen, was der da entwickelt hat und was die Firma halt weiß und was mit dieser künstlichen KI und sowas ist und sowas. Das ist so spannend, so fesselnd gewesen. Also das ist echt ein ganz heißer Tipp von mir, weil die Art und Weise, wie das geschrieben ist, ich hast du immer schon mal so Asimov-mäßig, weißt du, Roboter, die da irgendwas machen, ja. Aber die haben halt diesen Sprung der Menschlichkeit, nicht? Und jetzt kriegst du wahrscheinlich in dieser Serie wahrscheinlich auch so ein bisschen den Spiegel vorgehalten, was Menschlichkeit ausmacht, was mich dann nachher auch zum nächsten Comic führt, was auch ein ganz, ganz großartiges Buch ist. Also die beiden haben die Spitze, ja, um Haarespreis. Ich musste halt nur eine Entscheidung treffen, das andere hat dann noch einen Ticken besser, aber ganz, ganz großartig. Also wer das noch nicht kennt, Super Made cool. in Korea. Und Jeremy Super Holt. Cool.
Ich kann da in der Zusammenhang kann ich doch mal empfehlen. Ich weiß nicht, kennst du den Film Ex Machina? Da geht es auch um so eine Frau als künstliche Intelligenz und die machen dann diesen, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen, die machen diesen Test, ob sie halt schon menschlich ist. Und da laden sozusagen, es ist so wie so der, sage ich mal, so wie der Steve Jobs und der lädt einen Typ, gewinnt sozusagen den Besuch in seiner Villa da und soll halt in der Zeit rausfinden, ob sie es halt geschafft haben, den so oder diesen Roboter so menschlich zu machen, dass man den Unterschied halt nicht mehr merken würde. Yeah. Also jetzt von Fragen und Antworten, da gibt es halt so einen bestimmten Test. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Ja, also sonst gibt es den, glaube ich, tatsächlich gerade bei Amazon. Also Quatsch, bei Netflix meine ich.
Ja, ich überlege gerade, wie hieß denn dieser Test? Das ist so ganz bekannt, aber ja. wie so ein Chatprogramm hast, genau. Anführungszeichen, ist das jetzt ein Mensch oder nicht, mit ganz triviale Fragen.
Ah. Ich suche gerade. Ich hier
Roboter. Warte mal, AI-Test, Computer.
Oscar für die Effekte.
Das ist doch der Turing-Test, ist das der?
Der Turing-Test, genau. Genau, richtig.
Ich hatte nämlich dran gedacht, aber hab's nicht ausgesprochen. Siehst du, hätte ich es mal gemacht.
Ich auch, genau. Siehste. Genau so bei mir.
So, pass auf, kommen wir direkt zum nächsten. Spaß. Machen wir mal. Nee,
warte, stopp. Ich wollte noch sagen, das ist auch ziemlich witzig, das Made in Korea. Ich habe hier so ein bisschen mitgelesen, weil die kommen halt mit ihrem Geschenk da, mit so einem kleinen Geschenkchen, was sie da was sie geholt haben. Und dann öffnet sich diese Tür und die sehen halt, wow, was ist denn das für eine krasse Villa und was sind das für krasse, riesige Geschenke? Und dann sagt die Frau halt so zu ihrem Mann so, ey, ich hoffe, die machen das hier nicht öffentlich auf, die Geschenke. So das, und fragen, von wem die sind sozusagen. Ja. Und das ist schon so witzig irgendwie. Also
ja, ist das so?
Also ich muss echt sagen, irgendwie das Cover sieht irgendwie so komisch. Also das spricht mich nicht so an, aber dieses drin ist eigentlich irgendwie voll cool gezeichnet. Nee, ich weiß nicht, das sieht zu infantil irgendwie oder zu...
Mich hatte halt das Cover angesprochen, in der ganzen Summe irgendwie. Ich fand das halt interessant, aber ich habe da, wie gesagt, was ganz anderes reininterpretiert und war halt gespannt, was kommt da.
Ja.
Und dann war es halt doch...
Halt mich mal da auf dem Laufenden, weil das ist wirklich eine Sache, kannst dich ja vielleicht noch erinnern, ich wollte doch mal diese eine Comic machen, jetzt nichts verraten, aber diese eine Comic-Serie da und das erinnert mich ja auch schon wieder so ein bisschen an das, was ich da auch vorhatte.
Also vielleicht, aber das ist halt ein wiederkehrendes Element,
es ist natürlich
was immer mal wieder aufgegriffen wird.
Genau, aber da müsste ich echt mal, ich probiere jetzt eigentlich immer deutsche Sachen hier mehr hier vorzustellen, aber ach so, ich kann es ja auch einfach mal so lesen. Aber ja, genau, vielleicht warte ich noch, bis das Trade Paper raus ist. Es gibt ja nur 6 Ausgaben, wird es geben.
Ja, es wird 6 Ausgaben, es kommt jeden Monat eine und wie gesagt, wenn ihr das jetzt hört, den Podcast, dauert es noch ein Weilchen, bis Heftausgabe 2 kommt. Man kann zwar die Previews der nächsten paar Cover sich angucken, aber da würde man auch nicht darauf schließen, dass es da um künstliche Intelligenz geht, sondern das ist dann eher so das
Aber Mädel. Geht ja dann doch ziemlich schnell, also wenn man hier sieht,
September, also in dem ersten
Oktober kommt der letzte Band sozusagen und dann hat man, also kann man Ende des Jahres hoffentlich schon eine Gesamtausgabe kaufen.
Ja. So, insofern, kommen wir doch mal zum nächsten. Wie hieß denn, das nächste ist deshalb, sagen wir mal, noch einen Ticken weiter vorne, weil es mehr Seiten hat. Das hat 56 Seiten und wer diese magische Grenze kennt, weiß, dass das meistens auch so ein Albengröße ist und das liegt daran, dass dieses Buch wahrscheinlich in Frankreich zuerst erschienen ist und es ist bei Lombard, jedenfalls französischen Verlag.
Lombard genau. War auch Alisig.
Ich denke mal, das waren die. Das heißt jedenfalls Love, Love, Love und
Heftausgabe 1. Wo ist rausgekommen? In Amerika?
Das,
oder
ja, das ist Europe Comics. Also ich habe das auch noch nie gesehen vorher, aber das war auch wieder so ein cooles Cover, so neonartig. Und du siehst halt da einen Roboter, der vermeintlich einen anderen Roboter küsst. Wobei der eine tatsächlich aussieht, also mit so Elektronik aus dem Kopf raus. Und der andere, die Körper sehen beide ein Junge aus. Der sieht aus wie Gaston oder wie so ein Spirou, weißt du, so Hose, Hemd. Und eine Frau, die so weibliche Kurven hat, also breit ausladende Hüften, aber irgendwie auf eine sexy Art und Weise und hat aber dann so einen Pappkarton mit aufgeklebten Roboterohren und Augen auf. Also man merkt schon, da irgendwas stimmt da nicht. Und das fängt auch mit dieser Frau an, die stürmend aus, ich sag mal, aus einem französischen Starbucks, das heißt glaube ich Feinbucks oder irgend sowas, rausrennt und sich darüber aufregt, dass der Manager so ein Arsch ist und irgendwie sie jetzt gekündigt hat und dann trifft sie oder rennt fast eine Mutter mit ihrem Kinderwagen um, ist dann aber trotzdem ganz freundlich zu ihr und das Kind verliert ein Kuscheltier und dann kommt ein Junge, der hebt dieses Kuscheltier auf und rennt der Frau hinterher und die denkt sich schon, ja, was verfolgst du mich, was willst du von mir? Und dann, ja, hier, Entschuldigung, das Kind hat das Kuscheltier vergessen. Und in dem Moment, wo er das Kuscheltier quasi der Mutter gibt und dem Kind, wird so ein Herzchenbalkendiagramm eingeblendet. Also wo da steht hier, keine Ahnung, steht Lifetime sind 72 Jahre und Energieniveau ist bei 15%. Und als das Kind quasi sich bei dem Kind, bei dem Jungen bedankt, dann steigt das Energieniveau von, weiß ich, 15 auf 88 wieder an. Und es ist halt ein Roboter, der von Affection, also von Zuneigung seine Energie beziehen kann. Und wir leben quasi in einer Welt, in der Roboter Gefühle haben, ein eigenständiges Leben haben und die gleichzeitig, aber wie es immer so ist, ne, wenn irgendwas Seltsames da draußen ist, wie soll ich sagen, wo die Menschen Angst davor bekommen und quasi die Rechte dieser Roboter begrenzen. Also die haben kein Handy, die dürfen dann nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln mitfahren, die dürfen nicht eigenständig denken. Ne? Es gibt einen Bereich quasi, wo diese Roboter stehen müssen und wo die Menschen stehen müssen. Irgendwie. Also es ist wirklich so eine Segregation von menschlich und Maschine. Und wie gesagt, und er trifft, als er nach Hause will, in der Metro oder ja, ein Untergrund, ja, Metro, denke ich mal, ist das, trifft er in Mädel, eben die gerade gekündigt hatte, weil sie halt ihr den Drink vor die Füße wirft. Und dann kommen die beiden zusammen und ich sag mal so, ich kann jetzt nicht so viel verraten, weil hier steht zwar Band 1, ist aber inhaltlich relativ gut abgeschlossen. Insofern weiß ich nicht, ob es da nochmal ein zweites Album geben wird. Ganz grob, das wird halt dieser Kampf zwischen Menschen und Robotern auf die Spitze getrieben in gewisser Weise. Trotzdem hast du diese Liebesbeziehung und das ist so herzzerreißend irgendwie, wie das erzählt wird, wie die beiden sich näher kommen, was das alles mit einhergeht. Das ist also wirklich ganz, ganz toll gemacht und ich bin ja sonst eher nicht so der Freund von so diesen Alben, aber ich hoffe mal, dass das bald den deutschen Markt erreicht und darauf kommt und Verlag sich schnappt, weil das ist echt so genial gemacht und dass es mehr geben wird. Wie gesagt, es endet so, dass da gut Schluss sein kann. Aber ja. Man kann da also prima
so eine, vielleicht auch so eine Anthologie, so wie
naja, wie Anthologie mal, nicht, man kann halt Black das, Mirror das, oder sowas das End, den, sag mal, das Ende, sag mal so, es ist kein klassisches Hollywood-Ende, aber es hat das Potenzial, dass es an dieser Stelle auch mit diesen Figuren weitergehen könnte. So.
Okay.
Aber das.
Kannst du mir mal bitte den Link schicken? Ich finde es wirklich nicht bei Europe Comics. Gibt's da irgendwie, aber Love finde ich da.
Warte. Du hast noch gar nicht reingucken können. Und das ist halt Artwork-technisch, also wirklich super gemacht. Das ist in der Art, also vom Artwork, warte mal, ich muss hier. Wo ist denn jetzt hier der Linkschießer hin? Achso, das findest du bei, du musst das eingeben. Ich gebe dir mal den ganzen Titel.
Okay, heißt das gar nicht Love, Love, Love?
Das heißt schon Love, 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 Volume 1 und dann aber Yeah, Yeah, Yeah. Ich hab's ja verlinkt, also ihr könnt das immer dann entsprechend an Klicki, Klicki, Klicki machen. Ist auch wirklich extrem günstig, kostet wie gesagt hier 5 Euro oder 4,99 Euro. Hat
ja, Wahnsinn.
Von der Qualität
ist aber her, so papiermäßig wie so ein Heftchen.
Ja, nee, ich hab's
so.
Ja digital. Digital gekauft. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich irgendwo auf wie gesagt, als Hardcover rauskommt, hat diesen französischen Touch oder diesen europäischen Touch, hat so ein bisschen erinnert an den Figuren, so ein bisschen an Spirou oder Gaston oder sowas, also diese
ja, aber halt so ganz modern, so ganz, also auch von den Farben und so, ne, sieht das schon total.
Pastellig, genau, große Kulleraugen, aber so eine Kreuzung aus auch Manga so ein bisschen, ne, sie haben halt diese großen, knulligen Augen und ich fand, es ist so, also wirklich echt tolles Ding, also für das Geld.
Sieht echt super aus.
Unbedingt mal reingucken, das macht so viel Spaß. Genau. Wärmstens empfohlen, das ist mein Highlight. Und achso, cool. Ich wollte mal gucken, brauche ich bloß mal auf diesen Autor zu klicken. Der hat schon einiges
ja
gemacht.
Diesmal, hast du ja ausnahmsweise mal wirklich ganz gute Sachen.
Was soll denn das heißen hier? Meine Güte.
War da nur Spaß. Ja, da nur Spaß.
Ja,
ja. Mensch. Ja, Mensch, es gibt ja eigentlich, also gab ja so coole Comics mal eine Zeit lang aus Europa auch, ne? Sowas wie dieses, also jetzt auch von Zeichnungen und so, diese ganzen Skydoll-Sachen und Monster Energy und so.
Ja, aber
ne?
Skydoll ist vielleicht ein guter Tipp. Also das ist so, das Artwork geht so ein bisschen meiner Meinung nach in diese Richtung, also von der Qualität
her. Naja, aber halt, also Skydoll war halt sehr aufwendig von Farben.
Ist schon wieder ist, neuer und moderner.
Aber klar, deswegen sage ich es ja. Es erinnert ja. Schon entfernt so daran, ne? Als so ein moderner europäischer Stil, der jetzt auch so ein bisschen, weiß ich nicht, von Disney inspiriert oder sowas, ne? Ja. Ja,
aber da war ich überrascht. Also wie gesagt, von dem Inhalt der Geschichte, ich gucke immer auch mal, wie gesagt, ich bin dann für Hunting Down Comics eher so der Impuls ist dann das Cover erstmal, eher so weniger der Klappentext per se, weil ich gucke immer so, was würde mich jetzt im Laden, wenn ich im Laden stehe, reizen und dann denkst du, wow, guckst du mal, da würdest du reinlesen und so lese ich es halt für euch und dann hoffe, ich kann euch überzeugen in dem Fall. So, jetzt aber,
ja, du hast also ja... Mich hast du jetzt tatsächlich mit den beiden, die würde ich echt gerne mal holen. Das Problem ist halt wirklich bei mir gerade, merkst ja, ne, ich habe ja wieder nur einen Comic geschafft, ist immer noch so wahnsinnig viel zu tun immer und aber das sind Sachen, also ist schon mal ganz gut, wenn ich was lese, wenn ich dann gleich ein bisschen was dazu noch erzählen kann. Weil sonst habe ich dann wieder nichts. Aber ja, muss ich mal gucken. Also die würde ich schon sehr, sehr gerne beide lesen.
So, jetzt hau mal raus. Komm, ich habe dir ein Rezept geschickt. Das ist ein Blind-Date-Rezept.
Ja,
lohnt sich's nachzumachen?
Richtig. Kam gut an. Also sagen wir mal so, ich rieche immer noch wie so eine wandelnde Knoblauchzehe. Ich weiß nicht, ob ich da einfach zu viel reingehauen habe oder so. Da stand halt, also diese Grammanzeigen, das ist halt so eine Sache, da bin ich echt nicht ganz sicher. Also wir verlinken mal das Rezept. Also ja, ich fand...
Ich muss dran denken.
Ich fand es wirklich sehr lecker, kam auch sehr gut an.
Ich mach's, ja.
Ja, genau. Also kam auch gut an sozusagen. Ich habe das nicht nur alleine gegessen, sondern das kam... Also man selber weiß vielleicht, dann kann es vielleicht auch nicht so einschätzen. Also es scheint auch anderen Leuten gut zu schmecken, sagen wir mal so. Und es ist halt, also was halt wirklich ein bisschen blöd war, aber das war halt eigentlich, das war menschliches Versagen. Also ich hatte halt jetzt nicht so richtig nachgedacht. Und zwar haben wir so als Blender haben wir so einen Stabrührer. Ja. Und da sollen halt 100 Gramm Mandeln rein. Und die sind eigentlich ein bisschen zu krass für so einen Stabrührer. Ja. Deswegen, das war so, weiß ich nicht, hat irgendwie geklappt so. Ist ein bisschen... sind ein paar komplette Mandeln drin gewesen und vielleicht waren auch deswegen ein paar komplette Knoblauchzehen oder so, vielleicht ist es deswegen so ein ja, wie
mal
auch immer
mehr, mal weniger. Ja. Die haben ja so einen Powerblender. Genau, ich habe ja tatsächlich, es ist ja ein Rezept von The Happy Peer und den folge ich jetzt schon eine ganze Weile.
Genau, die hast haben du mir auch ein Buch doch, glaube ich. Hast mich
ja genau,
auch
genau.
Von denen geschenkt?
Also, genau. Und die machen ganz, also die sind halt sehr energetisch sozusagen. Die haben, glaube ich, auch dann Videos. Ich kann sogar ein Video, glaube ich, verlinken. Warte mal, ich klicke mal kurz drauf. Und genau, und die haben halt so einen Powerblender. Ne, das Video geht natürlich gerade nicht, aber ist egal. Und ich fand das so geil. Ja. Also musst du unbedingt mal machen und hab's dann
also
auch noch nicht gemacht.
Wenn du dieses Video dir angucken kannst, dann guck doch bitte mal, was ich nämlich wirklich auch unter. Also das war die eine von den Sachen, die ich unterschätzt habe. Ja. Und die andere Sache war so, okay, 30 Gramm Basilikumblätter vom Abmachen vom hier, vom Stamm oder vom wie auch immer, ne? Und haben wir ja so eine Pflanze, so eine Basilikumpflanze zu Hause, das ist ja easy. Ey, diese Pflanze ist jetzt komplett gerupft und ich habe trotzdem irgendwie nur 15 Gramm oder so da rausbekommen. Ey, 30 Gramm, das ist wie so ein Wald. Ich weiß gar nicht,
wie. Ja, ich glaube, also ich habe gerade mal nebenbei. Gramm, ja. Das ist zwar nicht von denen, sondern von irgendjemand anders, aber die haben da mehr oder weniger so eine Handvoll, eine größere Handvoll. Und dann vielleicht ein paar
Flocken zum Garnieren. Weiß nicht, haben sie die irgendwie nass gemacht, damit es 30 Gramm werden?
Ist,
oder?
Das ist nicht von denen. Ich finde gerade, den hier Video geht anscheinend nicht, weil ich hatte da drauf geklickt, da kommt das nicht. Aber es gibt auch andere, die das entweder nachgekocht haben oder quasi von denen quasi geklaut haben. Ja. Aber ich, was steht denn da? Steht da was von 30 Gramm? Warte mal, bei denen?
Ja, ja.
Nee, ja, bei denen steht es da. Ja. Ich gucke nur gerade bei dem Rezept, was der andere dann verlinkt hat. Ob da oder dran. Ja, das ist, also das machst du nach Gefühl.
Also, aber kann man, also sagen wir so, ich glaube, je mehr, desto besser wahrscheinlich auch. Also man kann schon so viel wie geht, aber ich sag mal, mit 15 Gramm hat es auch geschmeckt. Und dann ist es halt, es ist schon ziemlich lecker. Und also wenn ihr, mit dem Knoblauch ist halt immer so eine Sache, ist ja klar, das solltet ihr jetzt nicht machen, wenn ihr irgendwie, wenn Corona vorbei ist und dann danach auf eine Party gehen wollt. So. Aber es ist halt auch so ein krasser, natürlich so ein krasser Geschmacksträger, ne, dass man halt wirklich dann, also wie so ein Geschmacksverstärker.
Das ist auch, glaube ich, manchmal komplett unterschiedlich. Ich sehe gerade bei dem anderen Rezept, was, wo es dann ein kleines Video gab, die haben zum Beispiel 4 Knoblauchzehen reingemacht, statt 1 bis 2. Ja. Und haben eine große Handvoll Basilikum.
Pff, ja,
ne? Also das, okay, ist...
Ja, also da steht ja halt 10 Gramm Knoblauch, ne? Und
ja, deswegen, oder 1 bis 2 Knoblauchzehen steht auch da.
Genau, aber das ist halt wiederum weniger als 10 Gramm, ne? Deswegen habe ich dann auch, es scheint zu wenig zu sein, mache ich noch mehr rein. Also ich glaube, ja, vielleicht sind die Grammzahlen, kann man auch, ja, ein bisschen wahrscheinlich variieren. Ja,
musst du mit dem Flow gehen, weißt du.
Ja. Genau. Aber wie gesagt, wirklich sehr lecker gewesen. Theoretisch geht es auch schnell. Also es am längsten gedauert hat tatsächlich dieses Rupfen des Baumes, weil ich irgendwie immer dachte, ey, ob da nochmal was nachwächst jetzt bei dem armen Baum da. Das,
ach, die sind ziemlich hart im Nehmen. Also wir hatten das in Leipzig mal.
Kann ja mal ein Foto von dem Baum noch dazu packen.
Da war wirklich alles weg quasi. Wir haben das dann trotzdem ausgepflanzt, weil das noch so relativ gut aussah. Und dann hat das den ganzen Sommer so viel Basilikum produziert gehabt am Ende, dass wir das dann gar nicht mehr gegessen hatten und dann wirklich dann noch nur noch zu Pesto verarbeitet hatten, weil es halt so viel war.
Ey, was übrigens wirklich krass ist, kennst du Thai-Basilikum bestimmt, wa?
Ja.
Das ist ja wirklich so anders vom Geschmack, ne? Das ist so, wenn du halt irgendwie beim Vietnamesen oder so isst und dann manchmal denkst so, boah, was ist denn, was schmeckt denn da so besonders oder so, dann ist da wirklich, wenn man es selber kocht, muss man einfach mal Thai-Basilikum nehmen, was das da gleich für eine andere Geschmacksnote reinbringt. Total cooles Zeug auch.
Ja, das und ist aber auch,
jetzt auch ganz normal auch.
Was auch super ist, was geht, ist, wenn du so asiatisch kochst, wenn du zum Beispiel Erdnussöl holst, da brauchst du auch nicht viel, machst du halt nur so ein bisschen rein und du hast gleich so diesen Geruch, dieses, was du so aus dem China-Restaurant um die Ecke kennst, ne? Das hat gleich so dieses Flair davon. Ich finde das immer...
Guter Tipp, schreibe ich mir gleich nochmal auf. Okay, siehst du, haben wir doch alle wieder was gelernt heute. Ja, dann, ne, würde ich sagen.
War's das? Und ich bin mal, diesmal habe ich ja noch nichts vorgelesen. Diesmal muss ich wieder in Echtzeit alles lesen. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken. Noch keine Idee.
Hast du letztes Mal schon vorgelesen?
Nee, diese Serial hatte ich beim letzten Mal schon gelesen gehabt. Also nur eins habe ich vorgelesen. Nur ein einziges Heft.
Ach so, na dann ist natürlich, dann ist ja natürlich ganz anders.
Aber Thai-Basilikum ist ein guter Tipp. Ich werde wahrscheinlich nochmal Thai-Basilikum anbauen. Ich hatte nämlich jetzt Anfang des Jahres auch diversen Basilikum.
Neben deinen Hanfpflanzen oder was?
Ja, genau. Mickert der so ein bisschen vor sich hin, aber jetzt werde ich mal noch Thai-Basilikum. Naja.
Ja.
Gut.
Hört sich gut an.
Und ich hole jetzt das Öl mal wieder. Du liest mal ein bisschen mehr.
Ja, ich habe, sagen wir mal so, ich habe mal wieder ein bisschen geguckt, was so alles Neues rausgekommen ist. Weil es ist tatsächlich auch ein bisschen so, dass ich da, hatten wir schon öfter drüber gesprochen, man steht dann vor seinen Comics und dann, da habe ich nicht so Bock drauf, da habe ich nicht so Bock drauf. Und ich habe mal wieder geguckt, was die anderen Verlage so raushauen gerade. Und da sind ja echt ein paar feine Sachen, die da kommen. Zum also Bleistift? Splitter scheint ja wirklich...
tolle Sachen jedenfalls.
Ne? Da muss ich jetzt. Nee, wie heißt denn das nochmal? Moment, das gucke ich ja kurz. Also erstmal muss ich sagen, dass Splitter ist ja wirklich jetzt der Jeff Lemire Verlag, ja, wirklich, ne? Die haben ja dieses Jitten Falls haben die ja jetzt auch rausgebracht und bringen dann auch noch irgendwie Skull Digger, was wieder so eine aus dem Black Hammer-Universum ist, aber irgendwie voll cool aussieht, zum Beispiel raus.
Und das ist mir mittlerweile schon zu viel. Also was die so alles in diesem
Universum
da rausbringt, weiß nicht.
Das ist zu viel, aber dieses Skull Digger sieht super interessant aus. Ja. Einer unserer Hörer hat auch geschrieben, dass er da, na schön, danke, ich lese da alles von und alles ist irgendwie gut. Echt viel Geld da gelassen, schönen Dank nochmal oder so. Also nicht ganz so kritisch hat das, glaube ich, gesagt, aber genau, dann hatte ich hier noch was anderes wieder von Neil Gaiman, Snow, Glass und Apples. Das hat, glaube ich, auch irgendwelche Eisner Awards bekommen. Also ich bin jetzt gerade noch bei Splitter, was die so Neues rausbringen oder rausgebracht haben. Das sah sehr geil aus. Und dann, warte mal, was war denn nochmal eins der Highlights? Wie hieß denn das nochmal? Hier zum Beispiel dieser Colonel Weird gibt's auch noch, ne, aus Black Hammer.
Ja,
ist wirklich schon ein bisschen Fülle. So, aber aber sieht auch super interessant aus. Warte mal, wo ist es denn jetzt? Wo ich mich richtig drauf gefreut hatte. Ach, oder das war wahrscheinlich, das sieht auch geil aus, Schloss der Tiere, sieht auch gut aus. Nee, das war wahrscheinlich Crosskalt. Warte, jetzt eine Sekunde noch. Das
ja, die Zeit nehme ich
so,
mir
so jetzt. Viel Zeit haben wir noch. Dann könnt ihr euch schon mal, wobei, ihr sollt es ja noch gar nicht lesen. Ich will es ja vorstellen und ihr sollt total so, ihr könnt ja dann überrascht tun, okay?
Das wäre doch dann schön. Ne? Ah.
Ach genau, zum Beispiel ist Gung-Ho jetzt der fünfte Teil tatsächlich draußen. Aber das meinte ich auch nicht, sondern ich meinte, Mann, ist das schlimm, wa? Kann es so eine Spannung bloß geben? Wie kann man bloß so eine Spannung aufbauen wie ich? Mann, es ist so ein mexikanischer Zeichner und den hatte ich damals schon auf der, der hatte damals, der hat so ein bisschen Ähnlichkeiten zu so Alisic-Sachen gehabt. Deswegen hat mir eine das dann gekauft von den Editor, wie nennt sich sowas? Ja, von den Redakteuren sozusagen, die, mit denen ich da war. Die hat mir das eine geschenkt und ich glaube sogar mit Unterschrift. Mann, wie heißt denn das jetzt nochmal? Irgendwas Wassergraben oder irgendwie so oder Wasserblume oder so ein ganz komischer Name. Scheint aber auch nicht bei. Ey, ich find's jetzt nicht. Ist egal. Ah doch, hier ist es. Na siehste. Wasserschlangen von Tony Sandoval. Und dieser Stil ist halt, der ist schon so ein bisschen wie Alisic oder so. Sieht halt irgendwie echt abgefahren aus. So mit so ein Mädels. Also siehst du das gerade oder kannst du so irgendwo eingehen? Der hat, ach genau, der hat Doomboy gemacht. Das hast du, glaube ich, mal vorgestellt, oder?
Ja. Hä? Wasserschlangen?
Gib am besten noch Tony Sandoval ein.
Das sieht cool aus, ja.
Sieht cool aus und ist auch wirklich ein bisschen so Alisic-mäßig, ne?
Ja.
So entfernt.
Ja, bisschen eher so Steampunk-Alisic, ja, fast. Also ne, Steampunk auch nicht, aber...
Ja, so wie so eine Doll oder so, ne?
Ja.
Wie so eine Puppen oder so.
Geil, ja.
Aber irgendwie ein echt schöner, abgefahrener, also so irgendwie ein Stil, den man so jedenfalls im amerikanischen Comic jetzt nicht so häufig findet. Und da freue ich mich zum Beispiel total drauf. Und das sind jetzt Sachen, die ich mir jetzt mal besorgen will und euch dann nächstes Mal vorstellen möchte.
Ja, dann.
In dem Sinne, ne?
Macht's gut, ne?
Besorg dir mal neue Software, damit wir nächstes Mal nicht so viel Probleme
haben. Ach du bist der, lass doch deinen Rechner, ich... Wir müssen uns irgendwie zum Laufen kriegen. Dräng dich an. Gut, jetzt aber in diesem Sinne. Dann bis zum nächsten Mal. Und habt ihr Tipps von abseits des Weges, wo ihr sagt, das hat noch nie jemand besprochen, dann lasst es uns wissen. Dann gucken wir vielleicht auch mal. Ach doch, letztens hatte unser Hörer ja was empfohlen. Habe ich auch festgestellt, dass ich das Buch habe. Wie hieß das nochmal? Genau, so gut sind wir.
So hieß es, genau. Warte, ach, siehste Mensch, jetzt fällt es mir ein, jetzt gerade, warte mal, pass auf, Benny schreibt, Helge, vermisst du eigentlich Messen und Comic-Cons und sowas, oder ist dir das ganz recht, dass alles gerade ausfällt? Wollte ich hier kurz nochmal, genau, also ey, das war immer das Coolste, also das Problem ist eher so ein bisschen, dass ich ja kein neues Heft oder so draußen habe. Also die richtig bei den großen Sachen, ne? Also dass ich jetzt in San Diego bin oder in Angoulême oder Frankfurter Buchmesse oder so, da muss eigentlich immer was Neues rauskommen, damit man da eingeladen wird. Deswegen, und ich habe ja leider kein neues Comic momentan draußen, deswegen wäre ich, wenn überhaupt, dann auf den kleineren Sachen gewesen, wo man dann mehr oder weniger dann selber hinfährt und dann so ein paar Comics mitnimmt und die dann da selber verkauft oder so. Aber das ist so ein bisschen, ja, das ist halt nicht ganz so aufregend, wie wenn man jetzt wirklich hier, und man wird vorgestellt und dann ist man noch bei so einem Roundtable dabei und sowas. Ne? Das ist natürlich, ist noch cooler, aber insgesamt war das wirklich immer das Schönste, dass man da die Leute trifft, die das cool finden. Also das vermisse ich total, aber ich bin auch ehrlich, dieses Jahr wäre ich trotzdem auf keine Messe gegangen, auch ohne Corona, weil ich jetzt erstmal wieder was Neues machen muss. Und könnte ja auch sein, dass es ein Spiel wird und dann werden es halt auch so eine Spielemessen vielleicht werden, keine Ahnung. Das wollte ich noch kurz sagen und ansonsten...
Da gehe ich dann als dein PE, komme ich mit und dann machen wir nur Interviews die ganze Zeit. Und übrigens habe ich rausgekriegt, was ich meinte vorhin von Christian, war das war dieses Universal War One, das bei Splitter rausgekommen
genau.
ist.
Ja, genau. Ist schon hoffentlich bestellt.
Also wenn du das liest, dann ziehe ich auch meins aus dem Schrank und dann können wir zumindest gemeinsam.
Ach, du hast es.
Ich dachte, okay. Ich hätte das, ja. Ich habe es.
Vergessen wir dann bestimmt wieder, ja. Wie ich uns kenne.
Aber gut, wir können ja jetzt mal, aber.
Die Hoffnung stimmt Sinne. Zuletzt, ne? Genau.
Macht's gut.
Okay.
Tschüss, zum 3., 5., 20. Mal, keine Ahnung. Zählt ja keiner.
Ciao, macht's gut. Hunting down comics.